ein Date, das in die Geschichte eingehen könnte als eines der unsympathischen, die jemals im Trash-TV passiert sind, bei Bachelor in Paradise, Steffi und Leon. Darüber sprechen wir außerdem über die neuesten Entwicklungen bei Temptation Island VIP, wo ja wir immer noch den Abbruch eines Paares erwarten, aber auch andere interessante Sachen sind passiert. Außerdem steht natürlich ein anderes Trash-TV-Format in den Startlöchern.
Genau, wir sprechen über den Promi-BB-Cast, der fast komplett ist, und wir analysieren, wer uns begeistern und wer uns eher langweilen könnte.
Außerdem geht es nach Italien zu The White Lotus, nämlich da läuft die zweite Staffel und wir schauen, ob wir die besser finden als Staffel 1. Und Nathalie muss ran beim Zitate-Quiz. Hilfe, wo bin ich? Alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ihr sitzt gerade in der Bahn, ihr habt euren Togo Flick and Lick Lolli gerade im Mund. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Und er ist wirklich wunderschön, weil heute natürlich der Freitag ist, an dem das passiert, worauf ich auf jeden Fall seit Monaten, seit Jahren, das ist ja mittlerweile schon über ein Jahr her, gewartet habe. Heute geht Promi Big Brother los. Wir werden das natürlich intensiv verfolgen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, die Fernsehen für alle zur Verfügung hat. Und mit dabei, auch Teil dieser Berichterstattung, ist auf jeden Fall Nathalie. Hallo.
Hallo, mein Schrobster.
Und es gab schon das erste Malheur. Das hast du ja auch mitbekommen, ne? Fernsehen für alle. Am Mittwoch kam die große Enthüllung bei Instagram. Deswegen sollte man auch dem Instagram-Kanal folgen, denn dort passieren ja investigative Dinge. Fernsehen für alle.com at Instagram/Fernsehen für alle, so glaube ich, heißt es. Da gab es zu lesen oder zu sehen einen Ausschnitt aus Marlene Lufens Instagram-Story, wo sie natürlich einen Promi-Big-Brother-Bewohner geleakt hat, den ihr jetzt mittlerweile schon vermutlich offiziell kennt. Denn am Donnerstag, am Tag, nachdem wir aufzeichnen, gibt es ein Live-Event, ein Fan-Event, glaube ich, heißt es, Pressekonferenz, wie auch immer, von Promi-Big-Brother, wo nochmal drei, glaube ich, BewohnerInnen dann mehr verraten werden. Und er ist es, den wir in der vergangenen Woche hier schon offiziell verkündet haben, aus geheimen Quellen. Jeremy Fragrance wurde, glaube ich, jetzt auch nochmal geleakt von Marlene Luf. Und damit ist es auch offiziell, glaube ich. Also zumindest, ja. Also für uns offiziell, die es noch gar nicht offiziell wissen können.
Also ich bin gespannt, aber ich habe ein bisschen Angst, dass der zu doll in seiner Rolle bleibt für mich, weil irgendwie ich gucke Promi Big Brother ganz gerne, weil die Leute dann natürlich nach einer Weile, also es war ja auch mit Icke Hüftgold so, der dann in einer dramatischen Sequenz seine schlechte Perücke von der Glatze gezogen hat, dass die dann irgendwann halt so sagen, ja, nein, ich kann das nicht und wir sind hier alle so zusammengewachsen und ich muss authentisch sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jeremy Fragrance nicht den Anspruch hat, als Jeremy da reinzugehen ohne Fragrance, ohne seine TikTok-Rolle. So. Ja, deswegen kann es, glaube ich, ein bisschen anstrengend werden, aber ich freue mich trotzdem.
Wir hatten in der vergangenen Staffel ja den Fall mit Erik, ne? Also Sinsen, ja. Der ja quasi auch als seine Rolle da reinging und dann aber auch die nicht ablegen wollte, beziehungsweise, ja, das könnte vielleicht so ein Vorbote sein, wie es bei Jeremy auch laufen könnte, aber ich glaube.
Aber ich finde, Erik hat das wirklich nicht lange durchgehalten. Ich meine, der war da irgendwann in diesem Weltall gefangen und hatte irgendwie Bremsspuren im Schlüpper. Das ist dann für mich schon keine glamouröse Rolle mehr, die man da hat.
Da gab es eben auch diese Szenen, wo er sich so positionieren wollte als derjenige, der auch mal Sachen klar anspricht und so und ist er, glaube ich, auch letztendlich dann deswegen rausgeflogen, weil er eben diese unsympathische Rolle hatte. Und bei Jeremy ist aber für mein Gefühl es keine unsympathische Rolle per se, die er hat.
Nee, ja, ein bisschen überdreht und jetzt vielleicht nicht so relatable oder so.
Ja, aber ich glaube, das ist egal. Also ich glaube, dass er dann, glaube ich, auch vielleicht beliebt sein könnte, weil er dann auch Punkte gewinnt, weil er dann vielleicht auch von den anderen ins Rennen geschickt wird. Ich bin gespannt, wie es aussieht mit so Penny, ne, einkaufen und sowas, ob er dann da gut ist, aber habe ich jetzt eigentlich auch keine Zweifel. Also ich glaube, das ist ein voller Erfolg, dass Jeremy da einzieht und ich habe da richtig Bock drauf. Die haben alles richtig gemacht für mich mit dieser Besetzung, muss ich sagen.
Also, ey, an deiner Stelle würde ich mich mal nicht zu weit hier aus dem Fenster lehnen, weil wir denken mal zurück, wie oft du schon gesagt hast, nee, da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, das wird richtig gut, es wird super unterhaltsam.
Moment, und sag mir dann, mal einen, außer Marco Cirullo, wo das der Fall war.
Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, aber es ist, glaube ich, schon ab und zu mal vorgekommen. Ihr könnt ja noch mal alle Folgen hören und ja, genau. Bescheid sagen.
Dann gehen wir aber den restlichen Cast durch. Wir haben ja jetzt schon, also Menderes haben wir schon besprochen eigentlich, ne? Beziehungsweise du warst da, glaube ich, noch nicht da. Menderes ist natürlich ein Siegeskandidat immer, weil er einfach seine Art von Mensch gut ankommt. Ne? Einfach ja. Jemand, der keiner Fliege was zuleide tut. Jemand, der auch ja eher so einer von Zero to Hero ist. Und das kommt immer ganz gut an. Ich weiß auch nicht, welches Zusammenspiel mit den anderen Leuten man da irgendwie erwarten kann.
Ja, vielleicht mit Jeremy Fragrance. Oh Gott, dieser Name, ich kann es nicht aussprechen, tut mir wirklich leid, es ist ganz schlimm, es klingt ganz schlimm, ich komme aus Deutschland, ich kann kein Englisch sprechen.
Fragrance, glaube ich, spricht man es aus.
Fragrance. ich glaube, der könnte vielleicht so ein bisschen wie Thorsten Legert damals zu
Ja, aber dann ist er wieder das Gleiche, weißt du? Das meine ich eben auch.
Ja, das meine ich halt.
Ich kann so einen Rainer Gottwald halt nicht einschätzen, so zum Beispiel.
Ich kenne den auch gar nicht.
Ja, okay, dann kommen wir mal zu dem, ne? Weil das ist ja. Auch einer der wenigen, den ich eben, also ich glaube, das ist wirklich der Einzige, den ich gar nicht kannte jetzt aus diesem Cast oder noch nie gehört habe. Ja. Er ist der Boxmanager von Regina Halmich, ehemals deutscher Meister im Kickboxen und Spitzname ist The Brain. Und da bin ich ein bisschen aufgehorcht, weil da habe ich zumindest den Verdacht oder könnte mir vorstellen, was da der Gedanke dahinter sein könnte, nämlich, dass er halt relativ taktisch spielt. Ich hoffe es.
Nee, ich habe auch irgendwie keine Vorstellung. Also ich finde es generell immer ganz gut, wenn da auch ein paar ältere Leute dabei sind. Deswegen gerne mehr.
Ich finde es ja dann immer gut, wenn die Älteren dann irgendwie eine so spannende Geschichte haben, wie jetzt hier, wie hieß er damals, Helmut Berger zum Beispiel im Dschungelcamp, ne? Wo man da irgendwie erwartet, okay, der wird das und das erzählen oder auch Ingrid van Bergen, ne, die hat die und die Geschichte, die irgendwie spannend ist, aber bei Rainer Gottwald, ich weiß nicht, da habe ich jetzt nicht so, okay, ich hoffe, er spricht endlich mal über die Beziehung zu Regina Halmich, das habe ich jetzt irgendwie nicht, aber gut, er ist immer noch besser als die Angelweltmeisterin im vergangenen Jahr, würde ich sagen.
Oh Gott, stimmt. Kennst du die habe ich komplett vergessen. Babs, ja, also nee, ja, die war echt ein bisschen merkwürdig, naja.
Ja, ja, wir hatten eine Angelweltmeisterin und die Kickbox-Weltmeisterin, die ja jetzt in der, letztens gesehen, in der Check24-Werbung, da ist sie eben auch drin jetzt, ne, die, ich weiß nicht, wie sie hieß, aber die hat jetzt große Karriere gemacht im Fernsehen danach. Ja, Rainer Gottwald haben wir damit besprochen, oder? Das ist damit abgehakt. Michaela Schäfer haben wir auch schon mal angesprochen hier, dass sie dabei ist und ist auf jeden Fall jemand, der schon alles erzählt hat, alles gezeigt hat vor allem und am ehesten in so einer Dani Büchner beziehungsweise im vergangenen Jahr Melanie Müller Rolle da drin ist, ne, als diejenige, die dann vermutlich auch sich aufspielen wird als Erfahrene und ich weiß ja, wie alles funktioniert und so. Da gibt es ein bisschen eine Fallhöhe, dass sie das dann eben nicht schafft. Ich bin gespannt in Sachen Flirt, ob man da irgendwas versucht aus Redaktionssicht. Ich weiß nicht, wie ihr aktueller Beziehungsstatus ist.
Nee, die ist doch mit jemandem zusammen schon eine Weile.
Stimmt, das war doch hier bei unserer Lieblings-
Dinner mit dem Ex oder so.
Da war sie ja deswegen auch nicht gesprächsbereit mit ihrem Ex, weil sie jemand Neues hat, glaube ich.
Ja, ich glaube, es wird sich nicht von ihren 100 anderen Auftritten unterscheiden. Titten raus, ist Sommer. Okay. Nee, ist kein Sommer mehr, aber genau.
Leider haben wir keinen Malle-Sänger, der sie da irgendwie besingen könnte, wie damals bei Emmy Russ und bei Ike Hüftgold, da war es ja irgendwie passend. Mhm. Wobei Menderes ja auch Party-Songs hat, glaube ich, auch so Malle-Hits, glaube ich, mittlerweile.
Ja, aber ich glaube, der singt jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Möpsen oder so.
Ich hoffe es. Naja, aber vielleicht jemand, der in diese Richtung ein paar Gags machen könnte, ist vielleicht Jörg Knörr. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass er so ein randiger alter Mann sein könnte, aber...
Ich hab irgendwie ein bisschen Angst, dass, wenn der irgendwie die Interviews gibt, dass er dann ständig wie so Matze Knob die Leute parodiert und dann nie als er selbst spricht, weil das regt mich so auf.
Das wird definitiv passieren. Also das wird auf jeden Fall passieren. Es wird auf jeden Fall den Tag geben, wo nicht so viel los ist, wo man dann in der Redaktion sagt, könnten wir nicht den Jörg Knörr mal für so einen 9 Minuten langen Einspieler jetzt zu den Parodisten im Haus, also dass er einfach seine Tätigkeit jetzt mal ausführt. Ja. Jörg, wie würdest du denn jetzt hier den Rainer Gottwald nachmachen? Und dann muss er mal loslegen und so. Also auf jeden Fall wird das passieren. Da kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Ja. Ich finde den als Promi gut, weil der einfach so ein, ich glaube auch so ein öffentlich-rechtliches Image hat. Hatte, glaube ich, auch so eigene Shows, glaube ich, und vor allem viele Auftritte, glaube ich, auch im SWR und so. Mhm. Also von daher, ich finde das irgendwie cool, dass er dabei ist und er ist auch wirklich einer der Bekannteren, wurde ja auch im gleich ersten Schwung an KandidatInnen da geteilt der Öffentlichkeit und Dementsprechend rechnet man sich wahrscheinlich auch aus. Dementsprechend hat man ihm wahrscheinlich auch ordentlich bezahlt. Und ich hoffe einfach, dass er abliefern wird. Aber ich glaube, bei Comedians habe ich immer ein besseres Gefühl als irgendwie bei SchauspielerInnen oder so, dass die halt zumindest was zeigen müssen, so, weil einfach sie unterhaltsam sein müssen. Ne? Das ist einfach ihr Image oder ihr Job, dass sie unterhaltsam sein müssen.
Ja, gut, vielleicht bin ich zu streng.
Ja, bei Doreen Steinert bin ich mir ziemlich sicher, dass du sie kennst von Popstars und Nu Pagadi. Warst du überrascht, dass sie am Start ist?
Ja, irgendwie schon, weil ich wusste nicht, dass sie jetzt noch dafür in Frage kommen würde, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Also macht sie noch irgendwie was in die Richtung?
Also ihr offizielles Instagram-Handle ist ja irgendwie Reen Official oder so. Also sie nennt sich nicht mehr Doreen oder so. Ich weiß nicht, ob sie sich damals Doreen genannt hat. Auf jeden Fall heißt sie jetzt Reen oder Reen oder wie auch immer man sie aussprechen soll. Ich weiß auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie halt aktuell noch Songs macht, aber man die halt einfach nicht mitbekommt und dass sie halt auf jeden Fall noch Künstlerin und Musikerin ist. Also das glaube ich schon.
Okay. War die nicht auch mit Sido zusammen?
Ja, genau. Das wird dann auch immer dazu gesagt, sie war mal mit Sido zusammen. Aber gut, das weiß ich jetzt auch nicht, wofür dann das steht. Ob sie für Flirts dann eben auch geeignet ist, für irgendeine Love Story.
Ja, aber wollen wir das? Nee, wir wollen keine Love Story.
Naja, das wäre echt völlig egal. Man muss ja realistisch einschätzen, was die Redaktion für einen Plan mit dieser Person hat. Und da ist zum Beispiel bei Doreen Steinert mir noch nicht ganz klar, wo der ist. Bei Jennifer Iglesias, ne? Jetzt die nächste, Love Island, ist für mich ganz klar, die ist aktuell Single. Da braucht man einfach jemanden, der zumindest im Verdacht steht, mit Jeremy Fragrance zu flirten.
Oh Gott.
Oder?
Hä, aber ist Jeremy Single? Ledig?
Ich denke, also weiß ich nicht wahrscheinlich, aber so wie ich jetzt seinen Lebensstil irgendwie beurteile anhand seiner TikToks und so, dass er ständig durch die Gegend reist und so und ständig auch irgendwie, also er kommt für mich wie ein klassischer alleinstehender Mann vor. Aber
echt?
Ja, finde ich schon. Aber ich weiß es nicht. Das wird dann schon spannend eben, wenn man was von seinem Privatleben erfährt. Aber das ist jetzt jemand, den ich am ehesten mal mit Jenny dann am Flirten sehe, ehrlich gesagt. Weil ansonsten gibt es halt doch wahrscheinlich die Geschichte, Menderes sagt, er hatte noch nie eine Freundin, oder was weiß ich, keine Ahnung, ob er eine Freundin hatte oder dass er Single ist und jemanden gern kennenlernen würde und dann wird bestimmt die Redaktion dann auch mal so einen Einspieler machen von wegen, ja, die Jenny wäre ja Single, ist da vielleicht ein bisschen verliebt in die, da gab es das und das nette Gespräch und so. Und dann wird es so ein bisschen hingeschnitten, als würde da was gehen oder als würde sie zumindest irgendwie Mitleid haben mit ihm und ihn deswegen irgendwie so. Also ich sehe auf jeden Fall schon den Einspieler vor mir. Am ehesten, wo das realistisch sein könnte, dass ich das denen auch abnehme, wäre eben Jenny und Jeremy. Jenny-Me oder so wird man dann mit Jochen und Marlenchen dann auch schön machen können. Solche Einspieler.
SOS.
Die werden passieren. Da muss man es drauf vorbereiten. Ja, dann auf jeden Fall jemand, den ich kenne und den ich auch irgendwie, ich finde es sehr lustig, dass er dabei ist. Jörg Dahlmann wurde als Einzelner dann auch hier an diesem Freitagabend, glaube ich, letzte Woche dann bekannt gegeben. Und ich glaube schon, dass das jemand ist, der sehr gut bezahlt wird dafür, der das jetzt nicht so in seinem Leben noch vorhatte, da einzuziehen. Und das ist ja auch immer ganz gut. Er hatte so ein paar Skandälchen mittlerweile nur noch so ein bisschen als Kommentator, Fußballkommentator tätig. Er legt als DJ auf, stand auf sat1.de, was ich interessant fand. Ich bin da gespannt drauf, wie das wird. Könnte ich mir sehr langweilig vorstellen, könnte ich mir aber auch sehr unterhaltsam vorstellen. Es kann in beide Richtungen gehen für mich.
Ich habe wirklich gar keine Vorstellung von diesem Mann.
Die nächste kannte ich tatsächlich sogar vom Namen. Diana Schell, die HSE24-Moderatorin, ist, glaube ich, eine der, wahrscheinlich die bekannteste Moderatorin von HSE24. Und ist halt eine Verkaufsfernsehen-Ikone. Die hat auch relativ viele Follower bei Instagram, habe ich dann nochmal gesehen, weil es ist ja krass, was das für krasse Stars sind, diese Verkaufsfernsehen-ModeratorInnen. Ne? Also die stehen einfach mit ihrer Personality so stark im Vordergrund in diesen Shows, weil die einfach auch, weiß ich nicht, wie lange die moderieren, aber bestimmt 8 Stunden am Stück immer. Und da bist du halt dann bekannt bei den Leuten, die das schauen. Also sie hat auch eine eigene Show bei YouTube, Blondhörig heißt die, ein wahnsinnig blöder Name, finde ich, Blondhörig. Und da ist das Interessante, sie hat unter anderem sehr viele Ex-Promi-BB-Leute interviewt, wie zum Beispiel Kathy Kelly, Katie Bam, Erik Sindermann, Puppies Love Day, Franzi Knuppe auch, die noch nicht bei Promi Big Brother war, Julia Siegel, Vera Intveen und Michaela Schäfer, also die kennen sich schon, habe ich mir angeschaut. Und was auch noch dabei steht bei sat1.de, ihr Ex-Partner ist Fußballtrainer Matthias Wenzel, den ich noch nie gehört habe. Und finde es auch schön, dass er noch nicht mal der Partner ist, einfach der Ex-Partner. Ex-Partner ist ein völlig unbekannter Fußballtrainer.
Ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht die dann mit Michaela Schäfer irgendwie so ein...
Rum?
Nein. Dass die sich irgendwie, wenn die sich schon kennen, dann sind die bestimmt erstmal so eine kleine Clique.
Eine Mutti-Clique. Ist ja so ein bisschen ein Alter, glaube ich auch. Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe das Gefühl, diese Art von Mensch ist schon ein paar Mal drin gewesen. Diana Schell so. Das war manchmal interessant, ne, bei so, also ich zähle da jetzt auch mal so eine Claudia Effenberg dazu oder sowas. Das war ja damals ganz cool. Aber es gab auch schon Leute, die man komplett vergessen konnte. Wie heißt es? Silvia Leifheit, kann ich mich noch erinnern zum Beispiel.
Silvia Leifheit, ja. Die jetzt irgendwie auf Instagram. Wirklich? Also die verkauft irgendwelche Bücher, die sie selber schreibt. Und also ich will jetzt niemanden irgendwie in eine komische Ecke rücken, aber
oder?
Ja, aber safe. Dolle, sehr dolle, okay. Wo es schon auf so einer Schwelle steht, da
wo man schon den Verfassungsschutz mal informieren will, teilweise. Hm. Ja, kann ich mir jetzt, also überrascht mich jetzt gar nicht so sehr tatsächlich, dass die da so abtaucht. Aber vielleicht hat sie auch damals, ich glaube, das war ja eine Staffel mit damals unserer Wahrsagerin, vielleicht hat sie ein bisschen viel Kontakt mit der noch.
Ja.
Die nur auf ihrem Gartenstuhl da saß. Ja, genau. Jay Kahn ist der Nächste, der auf jeden Fall natürlich Trash-Prominenz ist, weil er einfach in der vielleicht besten Dschungelcamp-Staffel ever am Start war und natürlich auch jetzt nicht einen sympathischen Eindruck dahinterlassen hat, seitdem vor allem als Sänger aktiv, mal ja erfolgreich, mal nicht, eher nicht wahrscheinlich. Spannend finde ich, wie er sich heute in sowas schlägt, kann halt komplett brav sein, weil er eben damals so geplagt war von dieser ganzen Dschungelgeschichte und kann halt sein, dass er jetzt sozusagen bei allen Sachen zurücksteckt und so und gar nicht in Konflikte geht.
Ja, ich glaube auch, dass er irgendwie zumindest in den ersten Tagen, dass er so super positiv sein wird irgendwie. Dass er so, ich habe richtig Bock und die Spiele, ich mache alles. So.
Ja, das ist ja vielleicht so ein bisschen ähnlich wie damals unser Tennisspieler Daniel Köllerer, ne? Der damals auch mit diesem Skandal, der hat schon mal Spiele verschoben und so, dass er dann da so reingeht und man quasi nur auf seinen Fehler, auf seinen Ausrutscher wartet. Und dann, aus heutiger Sicht muss man sagen, der hatte einfach eine Panikattacke damals, Daniel Köllerer. So, also weiß ich nicht, ob man sich darüber halt so... Ja, aber es war schon sehr lustig damals auch.
Es war trotzdem funny.
Es war richtig lustig. Und das hat er ja auch nochmal, wo war das hier beim Promi-Büßen, ne, wo er ja auch am Start war, wo er das nochmal quasi aufgearbeitet hat, damals diesen Aussetzer, den er da hatte. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es in so eine Richtung geht, also wenn dann eine Sache noch nicht mal passiert, aber wenn er irgendwie merkt, er wird irgendwie komisch von den ModeratorInnen angesprochen oder irgendwie das Publikum reagiert irgendwie negativ auf ihn, dann kann ich mir vorstellen, dann gehen wieder alte Wunden auf.
Und das wollen wir sehen.
Ja, genau. Ja, wir sind schlechte Menschen. Ja, es ist böse. Aber wir erwarten das auf jeden Fall. Drei Leute noch, die wir jetzt kennen und die auch alle samt Trash erfahren sind. Tanja Tischewitz, die wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen haben. Zumindest jetzt, also die macht, glaube ich, noch relativ viel Instagram und so. Aber im Fernsehen, wenn man jetzt nicht, ich glaube, unter uns ist oder war sie dabei, oder? Die hatte auch mal so eine kleine Soap-Phase, Schauspielerinnenphase. Das hat sie auch gesagt in ihrem Vorstellungsfilm bei Instagram, wo sie dann irgendwie gefragt hat, ja, woher kennt man dich? Hat sie gesagt, ja, von unter uns. Natürlich nicht.
Niemand kennt dich von unter uns.
Genau, man kennt sie aus der einen scheiß schlechten Dschungelcamp-Staffel mit Walter Freiwald und Co. Und vielleicht noch als irgendwie 22. bei DSDS damals, aber sicherlich nicht von unter uns.
Ja, ich glaube, die wird so in Richtung Evelyn Bordecki gehen, weil so war sie ja damals eigentlich auch schon. Und ich habe aber nichts gegen die. Also die ist ganz, weiß nicht, ich mag die irgendwie.
Ja, ich auch. Ich fand die damals auch gut im Dschungelcamp. Aber ja, ich glaube, es ist nicht mehr so ihr Ding, weil die hat ja auch mittlerweile ein Kind. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt in diese Dummerchen-Richtung geht.
Nee, also nicht so doll, aber ich glaube ein bisschen schon, weil sie eben auch weiß, dass es, ja, ich glaube, sie weiß auch, dass Leute das ein kleines bisschen von ihr erwarten und sie halt noch so im Kopf haben.
Ja, kann auch sein, dass sie so ein bisschen das Publikum pleasen will mit dem, was es vielleicht erwartet, aber mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, auch hier, ähnlich wie bei Jay, ewig nichts mehr gehört, gesehen, aber trotzdem hat sie ja Potenzial. Das finde ich ganz gut. Ja, und die letzten beiden, die sind auf jeden Fall in den vergangenen Jahren, haben sich ausgezeichnet durch viele Ausrufezeichen im Trash-Fernsehen. Sam Dillon und Valentina, was ist dein Gefühl? Weil wir kennen sie natürlich in- und auswendig, haben jedes einzelne Format mit ihr gesehen und wissen, was wir erwarten dürfen. freuen wir uns auf das, was wir erwarten dürfen, ist die Frage.
Irgendwie fand ich die Ankündigung nicht so toll, dass sie dabei ist, weil ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich irgendwie gar nicht, ich komme nicht an sie ran, verstehst du? Ich finde keine Verbindung zu dieser Person, weil es einfach, ja, ich finde es irgendwie zu krass. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt was anderes als die ganzen Dating-Formate, die sie so gemacht hat. Und ich glaube, dass es auch einen Unterschied machen kann, dass da eben ein paar ältere Leute dabei sind oder auch, keine Ahnung, Michaela Schäfer, die das ja irgendwie schon seit 15 Jahren macht. Und ich glaube, sie kommt da nicht ganz so gut durch mit ihren, ja, sie ist halt einfach kacke, so sorry, aber es ist einfach ein Arschloch. Und ich glaube, kann man das so sagen, oder? So, sie hat sich ja diese Marke aufgebaut, gegen alles und jeden zu sein. Und ja, ich glaube, das wird dann nicht so einfach funktionieren wie in den anderen Formaten.
Ja, sie hatte ja bei Couple Challenge, finde ich, den Vorteil, dass sie Christine neben sich hatte und dadurch so ein bisschen die mildere von beiden rüberkam am Ende. Und deswegen, also ich weiß nicht, ob ich da so komplett mitgehe, so mit dieser kompletten Abneigung, weil ich finde ja schon, sie hat auch was Georgina-artiges im Sinne von, sie ist halt,
was? Doch. Das also, kannst sie du hat nicht was, sagen.
Ja, aber ich sage ja nicht, das ist das Gleiche. Nein, ich sage ja nicht, das ist dieselbe Person, aber sie hat was im Sinne von, sie weiß, was von ihr erwartet wird, sie wird abliefern, sie wird sich in Konflikte begeben, aber ne, sie ist dabei aber teilweise
so
noch,
nee, so
aber nee, ich finde eben, sie ist teilweise noch schlau bei den Sachen, die sie so den anderen an den Kopf wirft, weil es teilweise eben auch einen wahren Kern hat, wie es ja auch bei Georgina meistens der Fall ist. Deswegen, man hat nicht das Gefühl wie bei Erik, so, der einfach aus dem Nichts kommt und Mario Basler anscheißt, so, das ist dann einfach der Konflikt, sondern sie hat immer noch einen Auslöser, den sie immer ganz gut begründen kann. Sie ist ja auch nicht so blöd, finde ich jetzt, und deswegen gehe ich mit ihren Konflikten manchmal auch mit. Im vergangenen Jahr hatten wir was Ähnliches eben mit Erik und mit Melanie. Oder auch mit Raffi und Melanie, ne, wo man dann die Vorahnung haben konnte, dass es da so einen Generationenkonflikt gibt in Sachen, wer ist jetzt trashier, wer ist hier die tonangebende Person. Und hier hat man eben diesen Gegenspieler oder die Gegenspielerin nicht, weil Michaela Schäfer ist es ja nicht. Die ist ja nicht die teilt ja nicht so aus wie eine Melanie Müller oder die ist jetzt auch nicht in dieser.
Naja, aber Michaela Schäfer hat auch schon im Sommerhaus und so.
Ja,
also ich finde nicht, dass die jetzt irgendwie die ganze Zeit super einem nach dem Mund redet.
Diese ist nicht diese Camp-Vorsteherin wie Melanie, die von Anfang an reinging und sagt, ich bin hier die Größte und ihr müsst erstmal auf mein Niveau-Level kommen.
Ja.
So, das ist sie auf jeden Fall nicht, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, gibt's, also sie ist schon die Krawallmacherin in dem Haus, glaube ich. Also sie ist einfach Nummer eins, glaube ich. Der andere, der noch dazu einen Beitrag leisten könnte, ist Sam. Das sind die einzigen beiden. Ich weiß aber nicht, wie die miteinander auskommen. Es kann sein, dass sie so eine Allianz bilden, ne?
Das weiß ich auch nicht. Also da bin ich, weiß ich nicht, da muss man mal Jana fragen, glaube ich. Weil da bin ich jetzt nicht so informiert, ob die irgendwie ja schon mal befreundet waren oder irgendwie auf Sam Dillons Halloween-Party zusammen gefeiert haben.
Das weiß ich auch nicht, aber Sam ist natürlich sehr ähnlich im Sinne von, der bereitet sich vor, der sagt auch am Anfang, dass er in die Konflikte reingehen wird und dass es ihm langweilig wird, wenn es da keine Reibereien gibt und so. Der weiß schon, was von ihm erwartet wird. Und bei Raffi war es halt so, dass er es völlig falsch angegangen
hat. Der war auch bereit.
Aber ich glaube, dass ihm die Erfahrung seines Ex-Freundes da ganz gut jetzt hilft, besser reinzugehen. Also würde mich schon überraschen, wenn er da an Tag 2 mit dem Kochtopf aufschlägt und dann irgendwie Leute zusammenscheißt.
Ja.
Das ist der Cast. Jetzt zumindest bis zu dem Zeitpunkt, den wir kennen. Ich werde jetzt noch mal einen kurzen Moment freilassen, wo ich dann noch mal kurz jetzt die zwei vermutlich neuen BewohnerInnen einsprechen kann und vielleicht einen kurzen Eindruck abgeben kann. Das passiert jetzt. Hallo, donnerstags Dennis ist hier, beziehungsweise Freitagnachts Dennis. 1.33 Uhr sagt meine Uhr. Deswegen ganz kurz nur das Update hier zu den Namen, die am Donnerstag nochmal verraten wurden, für alle, die es nicht mitbekommen haben und heute Abend perfekt vorbereitet sein wollen. Also wenig überraschend, Jeremy Fragrance. Es gab sogar schon die ersten Bilder, Szenen aus dem Haus, wie er seinen weißen Anzug nicht ablegen wollte und schon mit Valentina aneinander geraten ist. Das war sehr vielversprechend. Und die anderen beiden BewohnerInnen, die verraten wurden und anscheinend auch die letzten, das sind keine NachzüglerInnen, laut Jochen und Marlenchen geplant, sind A. Kathi Karrenbauer, weltbekannte Schauspielerin, Ex-Dschungelcamp und so weiter, ist eigentlich immer relativ sympathisch. Da erwarte ich mir jetzt in Sachen Konflikte nicht so viel, ehrlicherweise, auch wenn sie dieses harte Image hat. Und B, Patrick Hufen sagt mir vom Namen her tatsächlich als zweiter Kandidat jetzt in dieser Staffel nichts. Muss aber nichts heißen. Also ich habe den schon mal bestimmt gesehen, so weil ich halt Versicherungsdetektive schon mal gehört habe, so die Sendung. Aber kann ich jetzt so per se nichts dazu sagen. Sind wir mal gespannt, ob es in die Richtung Paco geht. Der hat ja eher positiv überrascht jetzt in Sachen Streit im vergangenen Jahr. Deswegen mal abwarten. Aber das nur von mir. Jetzt ist es 1.35 Uhr. Deswegen lade ich jetzt noch die Folge hoch und dann gehe ich schlafen. Und viel Spaß mit der restlichen Folge. Bis zum Ende dranbleiben, ne? Das ist Promi Big Brother. Wir freuen uns drauf. Wir werden das auf jeden Fall begleiten. Ich habe mir ein bisschen vorgenommen, sehr aktiv zu sein, was Instagram angeht. Und ich habe sogar eine extra Folge von im Podcast gedacht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Zeit dafür habe. Ich kann mir vorstellen, dass wir sowas in etwa hinkriegen vielleicht. Dass wir ein bisschen mehr zu Promi Big Brother machen. Weil ich habe richtig Bock drauf auf die Staffel. Du auch.
Ja, also dafür muss halt auch was passieren. Aber du bist voller Hoffnung.
Ja, wir haben jetzt so lange drauf gewartet. Und eigentlich, der Cast ist wirklich gut. Also finde ich wirklich, der ist gut. All hope is with you, Promi Big Brother. Und vielleicht sprechen wir eben mehr als nur jede Woche drüber hier im Podcast. Mal schauen. Jetzt gehen wir in ein Format, das wir jetzt schon seit Anfang an fast wöchentlich, ich glaube sogar wöchentlich verfolgen. Temptation Island VIP. Nathalie, wir haben erst vor 2 Wochen drüber geredet und seitdem ist, ja, doch so ein paar Sachen sind passiert, aber noch nicht dieser Moment, auf den wir eigentlich alle gewartet haben und vor allem den wir in der vergangenen Woche schon angekündigt haben. Nämlich, dass es zum Abbruch kommt von Christina vermutlich. Aber auch in dieser Woche mussten wir da vergeblich drauf warten, auch wenn Vanessa und Alex immer intensiver flirten und die liebe Christina sogar die Bilder schon gesehen hat oder zumindest einige Bilder.
Beim letzten Mal habe ich, wow, super, habe ich ja gesagt, dass ich halt wirklich gar kein Mitleid habe und mich das alles so ein bisschen nervt. Und ich bin auch immer noch genervt, aber ich hatte bei der neuesten Folge tatsächlich ein bisschen Mitleid, muss ich jetzt zugeben, muss ich ein bisschen zurückrudern, unangenehm, naja, ach, ich weiß nicht, irgendwie die Christina, das ist einfach, ich finde, das ist einfach eine traurige Person, oder? Die ist einfach, alles an der finde ich irgendwie traurig.
Nee, also ich bin noch nicht so weit, dass ich da jetzt Mitleid habe. Weil die Geld dafür bekommen, ja, es ist ein schlechter Grund, aber die bekommen Geld dafür. Die ist freiwillig hingegangen, auch wenn sie sagt, er hat sie überredet. Ja, ich glaube es mittlerweile auch, und es ist ja auch offensichtlich so, dass Alex dann mit dem Plan hingegangen ist, die Beziehung da drin zu beenden. Ja, ja, das ist der größte Asi-Move ever, sozusagen nicht die Eier haben, das selbst ihr ins Gesicht zu sagen, dass er einfach nicht mehr die Beziehung so fühlt und deswegen einfach ihr das vor Augen fühlt in einem Fernsehformat. Das ist alles andere als nett. Aber trotzdem, und das spricht eben dann nicht für Christina, trotzdem habe ich nicht jetzt Mitleid so in der.
Nein, also mein Mitleid ist jetzt auch nicht irgendwie so groß, dass ich da jetzt ja so richtig mitfühle und irgendwie denke, oh Mann, wie kann er das nur tun? Weil ja, irgendwie war es ja dann abzusehen, dass sowas in die Richtung passieren wird. Aber wenn die dann da so sitzt und halt, keine Ahnung, so die kriegt ja gar keine Luft mehr und irgendwie, dann weiß die sich ja auch gar nicht zu helfen mit ihren Aggressionen und weiß überhaupt nicht, wie man irgendwie das verarbeitet, ohne Menschen damit in Gefahr zu bringen, was jetzt an sich kein Grund ist, dass ich irgendwie sage, oh mein Gott, die Arme, aber keine Ahnung, ich sehe dann irgendwie so, das ist doch, also was ist denn bei der alles, wie kann es denn so weit kommen, dass man da irgendwie sitzt und dann nichts mit seinen Gefühlen irgendwie anzufangen weiß, außer so eine Flasche aufzudrehen und das Wasser auszukippen und die dann wegzupfeffern? So, warum?
Ja, dieser ganze, also der Prozess alleine schon, ne? Du weißt sozusagen, was du jetzt für einen Plan hast. Du bist noch so stark bei Sinnen in deiner ganzen Wut, dass du es noch schaffst, die Flasche zu nehmen, aufzudrehen. Komplett, die war ja irgendwie zu 3/4 noch gefüllt.
Ja, ja.
Und die komplett über den Tisch zu schütten. Und dann aber im letzten Moment den Wurf nicht ausführen können, sondern dem Verführer aber sowas von an den Rücken werfen, dass das selbst zu kurz aufspringen
muss. Ja, gut, aber siehst du, sie hat noch mitgedacht und dachte, die volle Flasche kann ich nicht werfen.
Also das kann ich nicht bringen, sorry. Nee, aber das ist asozial. Das ist asozial. ich kann jetzt nicht die volle Flasche auf den Fernseher werfen. Safety first, ne? Das Safety first. Ich schütte die erst aus. Scheißegal, das wird schon irgendwie mal trocken machen am Ende. Aber ich werfe die jetzt einfach mal die leere Flasche. Das kann ich bringen. Das geht. Ja. Für mich die Szene der Staffel bisher.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, es gab ja, also was jetzt das Couple, was man jetzt mittlerweile schon sagen kann, weil man auch weiß, dass sie jetzt zusammen sind oder zumindest irgendwie sehr viel Kontakt miteinander haben, Alex und Vanessa, da gab es ja diese ganze Schlafensnummer, also Vanessa hat bei ihm geschlafen auf dem Boden, dann kam es ja sogar in der Folge dazu, dass irgendwie Tommy und Gigi, vor allem Tommy dann eben zu ihm hingegangen ist und auch mal meinte, ist es nicht vielleicht ein bisschen viel so, ein bisschen viel Probleme, die du hier dir selber machst? Er meinte, ja, nö, eigentlich nicht.
Ja, aber er scheint sich ja auch an die Hälfte nicht mehr zu erinnern.
Ja, ja.
Das fand ich auch gut. Ja, mit dem Händchen halten. Hey, wir haben noch nicht Händchen gehalten, oder? Naja, doch, eigentlich schon.
Er ist schon auch richtig besoffen, muss man schon auch immer sagen. Ne?
Der ja,
ist schon,
ey, die der Gespräche, die heftig. Die da manchmal einblenden, das ist so krass, dieses Gespräch zwischen ihm und Vanessa. Da dachte ich zwischendurch, einer von beiden schläft gleich ein während des Sprechens. So, Vanessa, die könnte ihre Augen gar nicht mehr offen halten. Die war so, ja, aber ich, also, wir müssen ja nicht reden. So hat die gesprochen.
Was ja auch interessant war, dass man jetzt mal gesehen hat, so, sie fragt ihn noch, also ist es auch völlig in Ordnung, wenn ich nicht bei dir schlafe, soll ich jetzt meine Zahnbürste wieder von dir holen?
Ja.
Natürlich hat sie da auch immer im Hinterkopf vermutlich, natürlich wird er jetzt nicht Nein sagen, der wird jetzt nicht sagen, ich muss mein ganzes Zeug abholen und muss jetzt wieder woanders schlafen. Ist eher so eine Pro-Forma-Frage vermutlich. Trotzdem, ja, gibt sie zumindest den Schein vor, dass sie jetzt nicht um alles in der Welt jetzt mit ihm auf Nähe gehen will. Und ich glaube, das macht sie auch so interessant für ihn, ehrlich gesagt. Also sie ist ja auch, also zumindest sagt das ja, dass er es an ihr schätzt, dass sie eben so intelligent sei und dass man mit ihr so gut sprechen könne und so weiter. Diese Rolle spielt sie auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. Aber ansonsten jetzt zu dem ganzen Komplex nur noch jetzt vielleicht die Bilder am Ende, also jetzt der Teaser auf Folge 8 ist es dann ja, weil wir jetzt ja weiter am Rätselraten sind, bricht Christina noch ab, weil sie sagt hier ganz klar, ich breche nicht ab, aber dann auch andererseits wieder sagt, ich will ihm irgendwie nicht die Chance ermöglichen, hier auf meinen Nacken Geld zu verdienen, hat sie ja auch gemeint. Für mich ist es so, dass die Bilder, die wir in der Staffelvorschau gesehen haben, dass es nicht das Endlagerfeuer war, sondern dass es so ein Abbruchlagerfeuer ist, wo die dann aufeinandertreffen, meiner Meinung nach. Deswegen ist dieser Abbruch vermutlich nur eine Frage der Zeit. Und man hat jetzt einen schattenhaften Umriss gesehen, ja, in dieser Vorschau.
Ja, die Schattenwand.
Genau, die Schattenwand, wo es anscheinend, ja, es wirkt so wie so eine Henrik-Nummer, ne, wo man nicht ganz mit der Kamera hinfilmen konnte, aber irgendwie sieht wohl, dass was passieren könnte zwischen Alex und, also man weiß nicht genau, wer es ist natürlich, aber es scheint so, als wären es Alex und Vanessa, die sich da küssen. Also so hat jetzt dieser Schatten zumindest ausgesehen. Und das könnte ja dann vermutlich der Grund sein, warum Christina dann irgendwann tatsächlich abbricht.
Ja, ich glaube auch. Ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass gerade bei Christina, die ja wirklich irgendwie gefühlt alle paar Stunden da so einen Zusammenbruch erleidet und Leute mit irgendwelchen Flaschen abwirft, dass sich ab einem bestimmten Punkt da auch, die haben doch da auch so Psychologen, dass ich da vielleicht auch, weiß ich nicht, also vielleicht so ein bisschen einschalten würde und vielleicht sagen würde, ja, vielleicht solltest du es jetzt langsam doch abbrechen, weil es sieht ja auch alles nicht gesund aus.
Man hat ja sogar eine Szene, glaube ich, gehabt, wo sie ihren Ton wegwirft und dann aber im Sprechzimmer, glaube ich, dann ja auch saß und irgendwie, sie hat die Frage so aufgenommen im Sinne von, ich will jetzt nicht mehr hier reden und so, ich kann es auch nicht mehr beschreiben, wie ich mich fühle, ich will das auch nicht mehr beschreiben, wie ich mich fühle. Und also da könnte schon so ein Moment gegeben haben, wo man nochmal hinter der Kamera mit ihr irgendwie kurz gesprochen hat, weil sie ist ja dann auch wieder zurückgekommen in Richtung des Tons, den sie gerade weggeworfen hat. Also da könnte man irgendwie gesagt haben, ja, du musst ja schon, wenn du weitermachen willst, musst du deinen Ton tragen und wenn nicht, dann könntest du jetzt aussteigen und so. Du hast immer die Option auszusteigen. Ich wette, da gab es so ein Gespräch in der Situation. Ja. Aber naja, wir werden weiterhin das weiter beobachten, wie das weiterläuft. Zwei Baustellen noch, einmal Sandra, einmal Gigi. Bei Gigi die Frage an dich, hattest du da Mitleid? Weil das war so ein bisschen die Folge, wo man, glaube ich, so ein bisschen Mitleid mit Gigi, also wo man das fühlen sollte.
Nee, also das ging mir viel zu lang. Ich habe das alles geskippt.
Echt?
Ja. Also ich weiß auch gar nicht, was er da alles erzählt hat. Es interessiert mich auch überhaupt nicht, was die immer auf diesen Dates machen. Es ist einfach so langweilig, und wie er dann erzählt hat, ja, meine Eltern, die hatten immer Stress wegen mir, bla bla bla.
Seine Familie hat ihm kopfig gemacht. habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein Zitat. Ja. Und Michelle hat noch nicht gecheckt, wie sehr ich sie liebe. Also das war so diese Nummer von wegen, Michelle wird die ganze Zeit gezeigt mit so Bildern, wie sie so auf Gigi halt scheißt und so und das auch immer wieder sagt. Und dann schneidet man dagegen ihn beim Picknick mit Thülay, wie er dann irgendwie solche Sachen eben erzählt von wegen, ja, aber die checkt es gar nicht, wie ich wirklich bin. Und auch Thülay spiegelt das ja dann so und sagt, so habe ich dich noch gar nicht kennengelernt, so tiefgründige Gespräche kann man auch mit dir führen. Ich habe heute eine andere Seite von dir kennengelernt.
Ja.
Ja, also Gigi sollte diesen Moment bekommen, aber für mich hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Also, dass man da irgendwie an meiner Tränendrüse irgendwie da angezapft hat.
Nee, das Skip-Button wurde aktiviert bei mir.
Ja, bei mir noch nicht, aber war knapp davor auch, muss man sagen. Ja, und die andere Baustelle, Sandra, in dieser Woche hat sie sehr intensiv geflirtet oder ist auch so ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen mit Flocke. Ne? Und
warum heißt Herr Flocke eigentlich? Wurde das erklärt an irgendeiner Stelle?
Ich weiß nicht, vielleicht zur Weihnachtszeit oder auf die Welt gekommen oder irgendwie.
Ja, normalerweise werden doch immer nur so Kaninchen irgendwie so genannt.
Ja.
Flocke.
Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass das jetzt so schnell ging, weil man hatte nach diesem Aufeinandertreffen bei dem Boot so das Gefühl, dass da wieder so bei ihr die Gefühle hochgekommen sind zu Tommy und so. Mhm. Sie hat ja auch gar keine Bilder bekommen, oder? Sie hat doch jetzt nichts gesehen beim letzten Lagerfeuer.
Nee.
Ja, deswegen kam das irgendwie so aus dem Nichts, dass sie ihn da so rangelassen hat, aber zumindest die Bilder, die wir gesehen haben, die waren schon so irgendwie, sie saßen unter einer Decke, glaube ich, und ja.
Ja, nächste Woche dann. Einfach maximal dumm, das zu machen. Also es ist ja jetzt nicht super schlimm, was da bis jetzt passiert ist, aber ja, ich weiß nicht, Tommy macht es ja dann auch nicht. Und dann ist ja irgendwie klar, dass sie dann halt einfach super schlecht dasteht, wenn sie ständig mit dem einen Typen Arm in Arm irgendwo rumliegt. Und irgendwie meiner Meinung nach stellt sie das auch ein bisschen zu wenig raus, dass sie jetzt kein Interesse an ihm hat. Also keine Ahnung, so andere Leute, die haben halt schon öfter gesagt, nein, wir verstehen uns richtig gut, aber wenn dann eher nur so, ja, freundschaftlich, also da würde jetzt nichts passieren. Aber irgendwie macht sie das nie so. Sie redet dann nochmal mega viel mit dem, aber macht jetzt nie so eine Ansage.
Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen mehr, als dass am Ende einfach nur die Grundaussage in dem letzten Lagerfeuer dann ist, ja, Tommy, gib doch deiner Sandra ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr als nur das.
Ja, das finde ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde allgemein, dass Sandra nicht gut wegkommt. Also zumindest nicht bei mir.
Ja.
Weil alles, was sie so erzählt, da denke ich dann immer so, hä, das ist dein Problem? Also das soll irgendwie so das große Beziehungsproblem sein, dass du irgendwie denkst, dass dein Freund Gedanken lesen kann und dir irgendwie so eine Kette, weiß ich nicht, Gucci-Kette oder was es war.
Louis Vuitton.
Ja, liebes. Ja, genau. Das ist dann irgendwie das große Ding und dann, ja, weiß ich nicht, das ist schon irgendwie ziemlich unsympathisch.
Naja, aber wir beobachten das, wie gesagt, weiter. Auch der Moment des Abbruchs von Christina, wenn er denn kommt, den werden wir hier auf jeden Fall hoffentlich, wenn es denn soweit ist, dann auch hier besprechen. So, jetzt noch zu Bachelor in Paradise, wo du mir davor gesagt hast, da bist du eigentlich viel mehr involviert als bei Temptation Island VIP, wobei du ja gar nicht so die Bachelor-Person bist. Ne? Also du bist ja gar nicht in diesem Universum noch so drin eigentlich.
Ja, das stimmt. Aber irgendwie, ich finde, die haben bei der Staffel, also bei der letzten ja auch, aber gerade bei der Staffel finde ich den Cast irgendwie richtig geil. Ich finde richtig gut ausgewählt. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man für diese Folgen so einen krassen Kontext braucht, weil die haben ja da irgendwie relativ schnell dann so neue Stories am Laufen.
Hast du ein paar, wo du so ein bisschen mitfieberst, dass es was wird? Wir haben bei Jana letzte Woche gehört, dass ja Leon und Steffi so ein bisschen ein Paar sind. Es ist schlecht gealtert und wir müssen auf jeden Fall darüber am meisten reden, glaube ich, in dieser Woche.
Ja, also mitfiebern, nee, irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig, muss ich sagen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Jana, Maria und Yannick, dass das ein bisschen länger so aufrechterhalten wird. Aber jetzt ist ja Mimi eingezogen und irgendwie ging das dann super schnell, dass die erst so waren, ja, der guckt mich gar nicht an, der redet gar nicht mit mir. Dabei waren wir ja mal zusammen und wir könnten ja mal irgendwie nochmal ein Gespräch haben. Und auf einmal ist es so mega schnell umgeschwungen in ja, vielleicht klappt es ja doch noch mal und sie bekommt dann die Rose von ihm. Das war irgendwie ein bisschen flott, aber ja, ich bin mir unsicher, ob das noch mal so die große Liebe werden kann.
Ich finde generell, dass Jana Maria sehr merkwürdig erzählt ist, beziehungsweise man kann nicht so richtig nachvollziehen, wo sie jetzt gerade mit ihren Gefühlen ist oder weiß ich nicht. Also irgendwie ist sie dann immer so sehr sprunghaft. Also entweder ist sie wirklich so oder man hat es einfach nicht gut erzählt, was jetzt genau ihre Gedanken sind, dass sie dann manchmal Unmut interessant findet, manchmal dann eben mit hier Yannick flirtet. Wer war noch im Topf irgendwie? Noch jemand, glaube ich, war auch interessiert an ihr. Ansonsten sollten wir, glaube ich, wirklich den Fokus legen auf das eine ominöse Date, über das jetzt auch schon viel gesprochen wurde und viel jetzt auch ein bisschen Zeit vergangen ist mittlerweile, weil wir ja nur jetzt wieder über Folge 2 sprechen können, weil Folge 3 am Donnerstag erscheint, die wir noch nicht gesehen haben. Also es geht um das Date zwischen Steffi und Leon. Ne? Die beiden waren Golfkart fahren und Golf spielen erstmal. Da ging es erstmal harmlos los. Die beiden haben so ein bisschen daneben Abschlag geübt und da war Steffi schon mal viel besser als er, was schon mal ganz gut war. Er hat ein bisschen verkackt. Dann gab es Drinks am Pool. Er meinte auch nochmal, beziehungsweise hat nochmal bekräftigt, wenn keine anderen Sachen mehr passieren, dann bleibt es dabei, dass du die einzige Frau bist, für die ich mich hier in diesem Haus interessiere. Es war auch schon mal mit so einer leichten Einschränkung, ne? Also wenn keine großartigen Sachen mehr passieren, ich glaube, er hat sogar gesagt, wenn nichts Dramatisches mehr passiert, dann bist du hier.
Vor allem, was ist denn da dramatisch? So,
ja. Auch er committet sich ja überhaupt nicht, ne? Das hat man da schon davor gemerkt, dass er das so ein bisschen vorsichtig angeht und sie da schon gerne mehr Klarheit hätte. Aber dann kam es eben dazu, dass die jetzt auf diesem Date dann schon noch ein bisschen geflirtet haben. Er meinte auch, er habe beim Date mehrmals dran gedacht, dass du wirklich richtig schön bist, hat er einmal gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber dann geht es in den Pool. Er lässt sie dann auch so in seinen Armen liegen und so. Es kam zu Körperkontakt und es gab einen ganz klaren Kussmoment. Und dann hat man auch das, finde ich, sehr schon musikalisch auch untermalt. Das war so ein Geigen, so ein Streichermoment, wo man einmal kurz so einen schiefen Ton drin hatte. Und dann kam auch Steffi im O-Ton direkt und auch so, hä? Was ist jetzt hier passiert? Weil dieser Kussmoment eben gar nicht wahrgenommen wurde von Leon. Und Steffi eigentlich schon fast mit offenem Mund und mit den Lippen so nach vorne so da saß und nur darauf gewartet hat. Alles hat darauf hingedeutet, auch seine ganzen Aussagen eben, wie gesagt, er hat schon sehr intensiv geflirtet. Aber dann gab es diesen Ton und dann danach sofort irgendwie, sonst noch, also gehen wir jetzt wieder zurück oder wollen wir noch irgendwie... Wollen wir nochmal den Golfen spielen, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Oder? Und das ist super unangenehm gewesen, weil man schon gemerkt hat, dass sie sich jetzt halt was komplett anderes erwartet hatte.
Ja, vor allem hat sie dann auch noch so versucht, irgendwie so Haltung zu bewahren. Das war auch so super unangenehm, irgendwie, wie sie dann da saß. Und Leon, heißt der Leon? Ja. Wie der dann immer wieder so zurückgerückt ist von ihr und die immer wieder weniger Körperkontakt hatten und sie dann so, ist jetzt irgendwas irgendwie, bist jetzt irgendwie anders? Und er dann so, ich muss manchmal irgendwie für mich so verarbeiten, was gerade passiert. So eine ganz merkwürdige Ausrede da auch gesucht hat. Sie dann nur so, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Und keine Ahnung, also mein Eindruck ist irgendwie, dass er erstens nicht so into her ist, wie sie halt ihn gut findet.
Offensichtlich.
Und ganz offensichtlich. Und dann aber gleichzeitig auch noch denkt, wenn ich die jetzt küsse und dann passiert wirklich was Dramatisches, dann stehe ich ja irgendwie draußen oder bei wem auch immer, bei irgendwelchen Zuschauern oder bei den anderen Leuten, dann stehe ich ja irgendwie gar nicht mehr so gut da, wie ich eigentlich mich darstellen will, als dieser super verständnisvolle, ruhige Typ. Und deswegen gehe ich irgendwie gar nicht erst so weit und tue dann manchmal so, das kommt später in so einem Gespräch, wo er ihr dann fast einreden wollte, dass sie Zweifel an der ganzen Sache hat und dass sie ihn nicht will. Das war ganz merkwürdig. Er meinte dann so, also findest du, dass es doch nicht passt? Und sie so, das habe ich gar nicht gesagt. Also er will ja quasi das so rüberschieben, dass sie das Ganze beendet, weil er das nicht machen will, weil er dann irgendwie schlecht dasteht.
Ja, und das bestätigt so ein bisschen meinen Eindruck, den ich ja schon in der vergangenen Woche gesagt habe, dass er ein ganz schwieriger, komischer Typ ist. Und dieser Abgang damals, ne, bei der Bachelorette, als er da auf einmal aus dem Nichts gegangen ist, der war ja auch schon so super merkwürdig. Ich glaube, es waren wirklich Erdbeerkäse, die damals diese Theorie, die bei mir irgendwie so hängen geblieben ist, von wegen, er hatte Magenprobleme. Ne? Mhm. Und ich habe ein Experiment vor. Also, dass du jetzt auch mal die Augen schließt. Nein, du musst nicht die Augen schließen. aber man diese Szene mal nochmal anschaut mit dem Gedanken, dass sich Leon in diesem Moment in die Hose geschissen hat. Dass man man könnte die Szene genauso sehen. Man könnte sagen, er hat in dem Moment in die Hose geschissen und will so schnell wie möglich jetzt raus aus diesem Pool. Und ja, wollen wir nochmal golfen gehen? Kann ich vielleicht umziehen nochmal davor kurz? Und bloß nicht, dass man sozusagen sieht in diesem Pool, was da gerade für ein Malheur passiert ist.
wenn ich mir das vorstelle, dann ist es aber fast schon wieder ein bisschen zu relatable. Ja. Weil ich möchte jetzt nicht in Richtung Durchfall oder so.
Ist ja auch mal passiert.
Aber ich sage nur, wenn man seine Tage hat, stark am ersten Tag, es gibt Momente, wo man irgendwo sitzt, in der Bahn oder an irgendwelchen öffentlichen Plätzen.
Wo man gerne mal golfen würde, auf einmal.
Und dann, im Gegenteil. Und dann denkt, Alter, irgendwie tut's gerade auch krass dolle weh und alles ist richtig schlimm. Und dann denkt man so, cool, gleich ist hier meine Haltestelle. Ich muss aufstehen. Ich kann nichts anderes tun. Ich muss mich jetzt bewegen. Und hoffentlich, wenn ich aufstehe, ist auf meinem Sitz kein roter Fleck oder an meiner Hose. So in die Richtung würde das dann bei ihm wahrscheinlich auch ein bisschen gehen, dass er so denkt,
Wobei das Wasser dann schon für mich eher so einen Zeitcharakter noch hat. Also da ist, glaube ich, jede Sekunde dann zu viel, die man in diesem Pool verbringt, glaube ich. Also man will nicht, dass sich das alles vermengt miteinander.
Und ja, das war ja auch kein tiefer Pool. Das war ja so der Nichtschwimmerbereich, das Babybecken.
Ja,
so ein
Babybecken, wo das auch mal häufiger passiert, muss man sagen. Ich wette, da in diesem Pool wurde schon mal reingeschissen. Leon wäre nicht der Erste, der da reingeschissen hätte, glaube ich.
Wir brauchen einen Undercover-Boss.
Ja, genau. Wir brauchen jemanden aus der Produktion, der dabei war in Andalusien. Der auch vielleicht auch gerochen hat, was da passiert ist an diesem Tag. Steffi, pack aus, wenn du was Merkwürdiges gerochen hast, vermutlich. Du warst wahrscheinlich so ausgelastet mit deinen Gedanken, dass du das gar nicht wahrgenommen hast. Aber wenn was gestunken hat, dann nicht nur die Situation, sondern vielleicht auch was aus Leons Richtung. Das ist alles nur verankert, weil ich die ganze Zeit Leon mit Scheiße assoziiere, seit das Erdbeerkäse gesagt. Aber ist vielleicht auch mein Problem. Naja. Das war
auch ist vielleicht auch dein Problem.
Ja, ich denke immer an Scheiße bei Leon. Sorry.
Okay.
Naja, ansonsten noch, was ist noch in der Folge passiert? Tom und Shakira.
Ja, oh mein Gott, Shakira.
Kanntest du die überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Die war okay.
Ich habe das doch geguckt, die letzte Staffel.
Aber noch nicht so intensiv. Also die war jetzt nicht so ein Riesencharakter. Glaube ich.
Na nee, aber die war eigentlich die immer so ein bisschen gemobbt wurde, oder?
Ja, das stimmt. Aber sie war auch nicht diejenige, in deren Rücken ein Messer fast reingerammt wurde. Das war auch,
nicht. Die wurde leider nicht reingeholt.
Die ist auch Christina. Christina Aurora. Ja. Und sie heißt ja eigentlich auch Christina. Christina Shakira, ne? Aber alle
sind alle Christina.
Shakira, genau, ja. Sie ist da, Emily hat so ein bisschen Probleme mit ihr gehabt, eben damals in der Staffel. Und sofort ist aber klar.
Emily kann mal ihre Schnauze halten. Ganz
findest
ehrlich.
Du die nicht gut?
Die ist so. Na, die ist einfach. Hat ja nicht mal irgendeinen Auftrag. Die kommt nie vor und dann stellt sie sich aber immer vor mit: ich bin halt anders als andere. Also, ich würde schon sagen, dass ich besonders bin. Denke ich mir so: Wo? Wo ist es denn?
Vielleicht hatte sie auch ein bisschen Pech mit dem Schnitt jetzt, dass sie einfach und Tom, also diese ganze Love Story überhaupt nicht vorkam quasi. Und man einfach nur gesehen hat, okay, die geben sich dann am Ende Rosen und es gab einen Kuss, den sie jetzt aber auch nicht so wirklich romantisch fand. Aber gut, sie kam nicht so richtig vor. Auf jeden Fall hatte sie Probleme mit Shakira, aber Shakira hat sich ja von Anfang an zu Tom orientiert. War, finde ich, alles schwer anzuschauen, weil ich Tom eben, habe ich in der letzten Woche auch schon gesagt, ganz unsympathisch finde.
Ja.
Und diese ganze Art, wie er flirtet, das ist so offensiv, aber so nicht so charmant, sondern eher so plump und ich weiß nicht, ich schaue mir das sehr ungern an. Und dann hat Christina Shakira eben auch so eine Art an sich, wo sie dann auch so auf Dummerchen spielt, was sie aber eigentlich gar nicht nötig hat, weil ich sie viel interessanter finde als diese Rolle von ihr.
Ich finde die trotzdem irgendwie ganz gut. Also
nein.
Dadurch, dass
also sie jetzt alleine oder die beiden?
Na, sie allein.
Okay, damit gehe ich noch mit.
Doch nicht die beiden, der Tom, weiß ich nicht, der ist irgendwie der hat doch irgendwie so gar keine Persönlichkeit so wirklich. Das wirkt manchmal ein bisschen, als hätte der so vorher in der Bravo gelesen. Was kann man hier so für Flirt, für Anmachsprüche machen? Und dann versucht er ab und zu mal sein Glück und bei Shakira hat er eben, ja, hat er eben eine gefunden.
Als sie dann da zusammen die Villa sich angeschaut haben, bei der Dusche hat er das gemacht. Ja, übrigens, ich dusche auch gerne mal zu zweit, so. Das war schon ein erster subtiler Hinweis.
Gott, ey, und dann aber auch noch niemand gehört.
Ja, er hat noch niemand gehört. Und dann aber auch, als sie sich die Betten angesehen haben, hat er gleich mal gesagt irgendwie, ja, hier ist mein Bett und du schläfst übrigens auch hier. So. Das fand ich auch schon so, es ist auf jeden Fall nicht meine Art und Weise, das zu machen. Nee. Naja, dann aber auch noch so ein Couple, was ich überhaupt nicht irgendwie passend finde, Danilo und Jade, weiß ich nicht. Also auch da.
Das finde ich auch ganz komisch.
Jade finde ich irgendwie, die verkauft sich immer so schlecht irgendwie. Oder die gibt sich immer mit so wenig zufrieden. Also ich weiß nicht, die nimmt irgendwie den Erstbesten und findet irgendwie, ist auch so super oberflächlich. Also muss man an der Stelle mal ganz klar sagen, dass sie ihn einfach nur nimmt, weil er halt irgendwie geil aussieht, ihrer Meinung nach. Ist dann so damit so völlig zufrieden, habe ich jetzt das Gefühl. Also sie hat so einen Minderwertigkeitskomplex, glaube ich einfach.
Eigentlich ist die ja auch ganz nett und so. Und ich glaube, die ist jetzt auch nicht super blöd. Aber das ist, vor allem Danilo, das ist ja auch einer, der jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist. Und die wird den ja 100 pro auch in den anderen Sendungen gesehen haben. Und dann kommt die da rein und denkt, ja doch, eigentlich ist er ja super. Hä? Nee, so dann, keine Ahnung. Also vielleicht will sie auch einfach noch ein bisschen länger da drin bleiben und denkt halt deswegen, ja, an den klette ich nämlich ein bisschen ran, weil der hat sonst keine oder so. Aber ich glaube auch nicht, dass es sonderlich lange hält.
Es gibt ja auch die Gerüchte, dass er eine Freundin hat, ne? Während der ganzen Produktion schon. Es gibt deutliche Anzeichen. Ja, habe ich jetzt auch irgendwie.
Welches sind das?
Ja, dass es eine Frau gibt, die ein Datum in ihrer Insta-Bio hatte mit so, ne, mit so römischen XI und sowas. Und dieses Datum, wenn man das trackt, mit seinem Anfangsbuchstaben noch dahinter, glaube ich, mit einem Herz. Das ist vor der Aufnahme der Staffel, also bevor die Staffel gedreht wurde. Und er soll eben eine Freundin gehabt haben, während der Produktion schon. Das ist aktuell das Gerücht, was umgeht.
Ja, super.
Der Typ ist halt shady hoch 10 und auch so, der muss doch die Alarmglocke angehen, wenn solche Sachen fallen, wie dass Jade dann irgendwie sagt, ja, ich komme aus einer Fußballerfamilie. Und er sagt ernsthaft den Satz, du bist die erste Frau, die sagt, dass sie Fußball mag.
Ja, Jahr, genau.
Wo Deutschland irgendwie mit am erfolgreichsten war im Frauenfußball. Diesen Satz zu sagen, ist einfach so, der wäre für mich auf alle Zeit raus aus der Verlosung. So. Mit welchen Frauen gibt er sich ab? Also, was ist das für eine Welt, in der er lebt?
Ja, da gibt sich. Nee, ich will ja, ich kann da jetzt nicht drüber reden.
Ohne deinen Anwalt.
Das macht mich einfach sauer auch. Ja. Wie kann man denn auch so völlig hinterm Mond leben? Ja. Junge.
Und die andere Sache, die wir noch besprechen müssen, ist die Causa Umut, weil Umut war in der vergangenen Woche mit Chiara zusammen und ich habe ihn sehr drum beneidet, beziehungsweise habe das ein bisschen verwunderlich gefunden, dass er so gut bei ihr ankommt und tatsächlich, also hängt sie ja wirklich auch an ihm so ein bisschen oder hat das jetzt nicht sofort aufgegeben, als er sich dann da irgendwie anders orientiert hatte, weil sie hat dann auch nochmal versucht, das Gespräch mit ihm zu finden, beziehungsweise sie hat ja sogar noch im O-Ton irgendwie gesagt, nachdem dieses Gespräch stattgefunden hat, wo Umut dann irgendwie gemeint hat, ja, ich würde mir auch ganz gern nochmal die anderen, irgendwie, es gab auf jeden Fall so ein Gespräch zwischen den beiden, wo jetzt schon klar war, Umut ist jetzt nicht mehr so into her und Chiara hat dann sogar noch gesagt, ja, vielleicht überlegt, dass ich es ja nochmal, ich probiere es dann morgen irgendwie nochmal. Also für mich ist es so ein Ungleichgewicht von, sie ist cool, er ist uncool, so aus meiner Warte. Und deswegen verstehe ich nicht, warum sie so an ihm da so hängt. Ja, sie hat ja dann auch keine Anstalten mehr gemacht, jemand anderes kennenzulernen, dann ist dann ja auch rausgeflogen. Und das finde ich sehr schade, dass jetzt sie an ihm geraten ist und er dann dafür gesorgt hat, dass sie jetzt da rausfliegt.
Ja, das war echt irgendwie schade. Ich glaube, sie hat ja dann irgendwie auch selber gesagt, ja, sie hat aufs falsche Pferd gesetzt und hätte da noch ein bisschen was ausprobieren müssen. Aber der Typ, also da kommt ja auch irgendwie nur Müll raus. So, was redet der denn manchmal? Dann liegt er da mit der Jenny, die fand er ja auch gut zwischendurch. Und dann sagt er auf einmal so, ja, so die Jenny, die finde ich auch total interessant und anziehend, weil die zieht sich immer so schön bunt an.
Ja, stimmt.
Hä? Was? Macht gar keinen Sinn. Der sitzt dann einfach nur da und sagt, glaube so Dinge, von denen er denkt, dass die gut ankommen. Weil man kann ja also kann man machen, so. Danilo sagt, würde dann vielleicht sagen, ja, keine Ahnung, die ist irgendwie geil und die spielt Fußball, wow. Aber Umut denkt dann so, ja, ich mache jetzt hier irgendwie, ich mache ihr ein Kompliment für ihre Klamotten, weil das ist ja nett irgendwie. Okay. Aber das, am Ende hat er ja dann sich übelst über die lustig gemacht und meinte dann so, ja, die hat mich übelst voll gelabert und war voll langweilig. Irgendwie so, ja, super gentleman-like.
Man muss sich ja nur mal das Gespräch nochmal anschauen. Also wenn du neben Umut sitzt, dann hast du halt nun mal, und es ist ja offensichtlich, dass sie das auch ein bisschen aus dem Grund gemacht hat, weil sie eine Rose gebraucht hat in dem Moment,
ja.
Was ja auch natürlich irgendwo klar ist, dass man zumindest den Versuch unternimmt. Aber wenn dann halt einer gegenüber sitzt, der so gar nicht inhaltlich irgendwas zu bieten hat, also der wirklich, also in den Gesprächen wirklich nichts liefert, so, also zumindest was wir sehen, dass er da einfach kein Gesprächsthema hat, dann das aber so zu schneiden, beziehungsweise das so dastehen zu lassen, als wäre sie jetzt die große Laberbacke. Ja. Natürlich musst du dann irgendwie dafür sorgen, dass sein Gespräch aufrechterhalten wird. Mich hätte es jetzt auch nicht wahnsinnig interessiert, wie sie da jetzt ihre Extensions genau machen lässt und so weiter. Aber es ist zumindest irgendwas mal außerhalb von,
ja,
von den Werten passen wir super zusammen. Also dieses Gespräch immer auf der Metaebene, es ist zumindest mal, ja, ein Gesprächsthema, wo man auch, ja, mal, sogar als Mann kann man sich über Extensions unterhalten und man kann es sogar als Mann interessant finden, vielleicht sogar. Jetzt nicht, ja, vielleicht über eine Viertelstunde, aber vielleicht in 5 Minuten kann man da mal kurz, ja, auf die Frau, also, eingehen und da mitmachen in dem Gespräch.
Ja, das wird jetzt auch nicht ewig gedauert haben. Die sind ja bestimmt irgendwie drauf gekommen und dann hat sie da halt so ein bisschen geplaudert. So, das ist doch, da lernt man sich doch auch kennen. Und dann, übelst gemein, dann sitzt er da einfach in diesem Interview und sagt so, ja, also, die Frau, also, hört ja gar nicht mehr auf zu reden. Ja, ey, das ist einfach so eklig.
Thema Yannick, Thema Mimi und Jana Maria. Das ist eben auch interessant, weil Mimi ja eingezogen ist und von Anfang an war eine komische Stimmung, weil die beiden eine Vergangenheit haben, wo jetzt noch nicht ganz klar ist, Beziehung, Vergangenheit,
ja,
Sex, Vergangenheit, keine Ahnung, ich kann es immer noch nicht so richtig beziffern, aber also für mich klingt so, als wären die auf einem Weg gewesen, dass es enger wird. Und dann hat Yannick einen Rückzieher gemacht und hat gesagt, nee, wird doch nichts. So in dem Bereich, glaube ich, ja, habe ich das verstanden. Und jetzt ist die Frage, wer wagt zuerst mit der anderen Person zu reden? Also wer kommt auf wen zu? Die haben sich nicht richtig begrüßt und so. Und dann kam irgendwann Yannick zu Mimi und dann haben sie gesprochen und dann war sofort wieder alles vergessen. Und
ja,
sofort waren beide wieder, ja, also dann würde ich dir schon eine Rose geben und dann wärst du jetzt hier auch meine Nummer 1 aktuell und so. Klar ist bei Yannick immer noch Jana Maria im Hintergrund so ein bisschen, aber es sieht schon stark aus, dass es in Richtung Mimi geht bei ihm, oder?
Ja, glaube ich auch. Es ist halt unfair so ein bisschen für Jana Maria in dem Moment, weil natürlich, wenn da jemand reinkommt, den man eh schon kennt und wo man irgendwie so eine Basis hat und keine Ahnung, vielleicht haben die ja auch schon miteinander geschlafen oder so, dann ist man, glaube ich, automatisch in so einem Format, wo man auch irgendwie die ganze Zeit zusammen ist, schneller wieder zu dieser Person hingezogen und denkt so, ja, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht damals, so why not? Lass es uns doch nochmal versuchen.
Ja, aber beide eben auch sagen, dass es ja keinen wirklichen Grund gab oder kein böses, ja, Blut gab, sondern eher so, das hatte nichts mit dir zu tun. Mit wem denn sonst? Mhm. Also was war denn sonst der Grund, wenn nicht jetzt damals eben alles gepasst hatte zwischen den, ja, beiden? Ich finde es halt interessant, weil jetzt Jana Maria und Mimi, also es scheint ja schon was an diesen zwei Personen zu sein, dass die Männer so faszinieren oder dass es wieder so eine, ja, Psychonummer ist, wie eben diese Bachelor-Staffeln, dass irgendwie so eine komische Faszination von den Frauen ausgeht. Also scheinbar scheint es ja wirklich so zu sein, dass jetzt schon wieder die beiden so im Zentrum stehen und irgendwie beide in so komplexe, ich bin so fasziniert von ihr und Umut auch, wenn er dann irgendwie mit ihr ist, dann ist es ja auch so ganz magisch, sagt er ja auch immer. Mhm. Da ist so ein Flirt, der irgendwie funktioniert auf so einer Ebene, die er mit keinem anderen hat. Und bei Yannick ist es ja genauso mit den beiden. Wir verstehen uns, ohne dass wir miteinander sprechen und so.
Ja, die sind halt irgendwie auch so ein Classic Girlie so ein bisschen auch, oder? Also ich glaube gerade bei den Männern, die da drin sind, dass sie dann so denken, ja, auch die ist so, ach, die ist so zart und irgendwie so ein bisschen, die kann ich dann beschützen und die lacht, ja, immer über alles, was,
genau,
ich sage.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die sind so kichrig, ne, die beiden.
Ja, und
oder
so.
Vor allem Jana Maria.
Ja, 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 genau. Ja.
Das ist mal schauen, das. Es wird auf jeden Fall jetzt sehr gamey, das merkt man auf jeden Fall schon. Das wollte ich noch kurz anbringen, was Leon ja auch gemeint hat. Nach der Rosen können wir noch kurz für alle, die immer mitschreiben, die Folgen, kann man noch kurz hier sagen. Also Max wählt Emily, Danilo wählt Jade, Leon Steffi, Tom Shakira, Yannick wählt Mimi, Umut wählt Jana Maria und raus sind dementsprechend Jenny und Chiara. Und ja, damit verabschieden wir uns von Bachelor in Paradise. Es geht dann bestimmt auch bald mit dieser Staffel weiter, weil, wie jetzt angeklungen ist, hoffentlich, wir finden das eigentlich ganz unterhaltsam, was da passiert in Andalusien. Also Bachelor in Paradise ist ja so ein bisschen die Weihnachtsversion von den Bachelor-Formaten. Und RTL macht demnächst noch mehr Weihnachtsshows, sehr viele sogar. Das ist so deren Rezept, um jetzt gegen die WM anzukommen, weil es gibt ja auch so ein paar spielfreie Tage, an denen man dann vor allem eben eigene Shows sendet und vor allem Weihnachtsspecials. Los geht's am 29. November mit dem XXL Xmas Special von Take Me Out. Also die Frage bei diesen ganzen Shows ist jetzt, wie passt da Weihnachten rein?
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Vielleicht können wir da so ein Ranking aufstellen. Also welche Show ist am weihnachtlichsten? Also Take Me Out verstehe ich schon mal nicht so wirklich, was jetzt da genau. Also vielleicht gibt es dann diese Einspielfilme zu den Männern, die da immer runterkommen. Vielleicht sagen die dann irgendwie, wie sie Weihnachten verbringen. Und da müssen die Frauen dann buzzern irgendwie.
Ja.
Ich feiere immer mit meinem Lego an. Das ist dann für viele dann der Grund, dann auf den Buzzer zu drücken oder sowas. Vielleicht in der Art. Aber kann ich mir schon mal nicht so gut vorstellen. Es moderiert auch nicht Jan Köppen, sondern Kristall übrigens, weil Jan Köppen irgendwie, weiß nicht, jetzt schon in Dschungelcamp-Vorbereitung ist, ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall, muss ich schon mal eingewöhnen.
Ja, genau, ist schon mal vorsorglich einfach in Australien gerade, weiß ich nicht. Apropos Australien, wir haben noch gar nicht über den Ex-Gesundheitsminister geredet im britischen Dschungelcamp gerade.
Müssen wir noch machen.
Ja, schaust du das gerade so ein bisschen, weil ich verfolgst du ein bisschen über TikTok gerade, ehrlich gesagt.
Ich habe die ersten Folgen habe ich geguckt, aber wirklich nur so, keine Ahnung, die ersten drei, glaube ich. Und dann immer nur.
Da war ja noch gar nicht dabei, oder?
Am dritten ist er aber eingezogen. Ja, ja. Genau, dritte und vierte Folge, die habe ich noch geguckt. Und ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen, also fragwürdig ist es sowieso, aber irgendwie finde ich das alles nicht so moralisch ein bisschen schwierig, das Ganze.
Ja, also ich finde es in dem Sinne moralisch nicht schwierig, wenn man einfach vergleicht, wir haben irgendwie den Karstadt-Entführer damals in die Dschungelcamp-Staffel gelassen. Wir haben die verurteilte Straftäterin Ingrid van Bergen zur Dschungelkönigin gemacht.
Ja, aber ich finde, der Unterschied ist, dass das damals eine Weile her war. Da war irgendwie so ein gewisser Abstand von Ingrid Dings, hat irgendwie ihren Mann erschossen und dann sind irgendwie 20 Jahre vergangen und dann war sie im Dschungel. Und jetzt ist es aber irgendwie so super aktuell, dass dieser, wie heißt er nochmal, Matt Hancock,
ja.
Dass der da jetzt drin ist und irgendwie vorletztes Jahr in der Pandemie irgendwie alles drunter und drüber ging und jetzt wird er da so reingebracht und kriegt irgendwie 400.000 Pfund für diese Teilnahme. Und was mich gestört hat, der ist halt später reingekommen mit einem Comedian zusammen, was ich auch schon irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, wenn man da mit so einem Comedian drin ist, der halt einfach immer mal so funny Sprüche macht, steht man ja automatisch auch ein bisschen, also nicht ganz so schlecht da. Und dann haben die dem da drin auch irgendwie so eine Extra-Rolle gegeben. Und dann war der so ein geheimer Maulwurf mit diesem Comedian zusammen. Und dann mussten die so Special-Aufgaben erledigen, wo ich halt so denke, aber das ist doch irgendwie kacke, diesen Typen dann in so eine Rolle automatisch zu setzen, die ja irgendwie funny ist und wo dann die Leute so denken, ah, hoffentlich fliegen die nicht auf, das ist ja witzig, dass sie da jetzt der Maulwurf sind und dann wurde das irgendwie direkt so ein bisschen ja in so eine Comedy-Richtung gebracht, wo ich so denke, nee, da soll da irgendwie erstmal ankommen und irgendwie ein bisschen in Frage gestellt werden und nicht automatisch, haha, Matt Hancock, na, der ist ja eigentlich,
ja,
ist ja eigentlich ein netter Typ.
Nee, so. Aber also ich finde, also ich kann es aus ProduzentInnen-Sicht total verstehen, dass man das jetzt für den gemacht hat. Man hat 400.000 Euro für den angeblich eben hingeblättert und dann will man mit dieser Rolle sicherstellen, dass er irgendwas macht in diesem Format.
Ja.
Und ich glaube, das ist der einzige Grund. Kann man es dann eben kritisieren, dass man eben in diese Rolle gebracht hat, aber ich kann es erstmal verstehen, warum das so ist. Und ich finde, wieder mein Argument wie immer, ich finde, nicht, dass er jetzt als großer Sieger oder dass er sich da gerade in irgendeiner Weise einen Gefallen tut mit diesem Auftritt, dass er sich da irgendwie rehabilitieren kann. Ich finde, man hat ihm eine Journalistin, der ja auch ins Camp gesetzt, die ja auch schon einige Gespräche mit ihm hatte und das auch ganz klar rausgearbeitet hat, was weiterhin das Problem an ihm ist. Und auch alle anderen sehen das ja für meinen Begriff immer noch so, dass er jetzt nicht so richtig Teil der Gruppe ist, sondern dass es ganz klar einen Vorbehalt gegen den gibt. Und am Ende wird er da rausgehen, klar in irgendeiner Weise wieder massentauglicher als davor, aber er profitiert für mich am meisten durch das Geld. Klar, das kann man absolut kritisieren, dass man ihm überhaupt die Chance gibt, dahin zu gehen und ihm eben so viel auch noch bezahlt dafür. Aber er hat jetzt für mich jetzt nicht automatisch einen besseren Ruf, vermutlich sogar eher einen schlechteren als der Politiker, der einfach ins Dschungelcamp eingezogen ist und jetzt nie mehr wirklich eine Position übernehmen wird, die irgendwie relevant ist für die Öffentlichkeit. Also das hat er sich ja jetzt eh versaut. Das hat er sich davor schon versaut, aber jetzt noch mehr.
Ja, aber das ist es ja auch. Das ist ja auch was, woran man denkt, wenn man zu sowas zusagt. Und dann denke ich mir so, das ist dem doch dann eindeutig egal. Also ob der jetzt irgendwie dadurch seinen Ruf verbessern kann, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie groß der Anspruch ist. So wahrscheinlich war das schon so ein bisschen, ist der Ruf erst ruiniert, uriniert, wow. dann
hat er oder nicht dachte auch Urin sich so, getrunken?
Ja, dann, naja, irgendwie Schafsvagina oder so musste der essen. So. Ja, aber das ist dann, da denke ich mir so, das ist denen doch völlig egal, ob die Leute den noch weniger leiden können oder ob der da jeden Tag in so eine Prüfung gewählt wird und dann sagen die so, naja, das ist schon irgendwie, ja, ist schon mutig, dass der überhaupt reingekommen ist, weil die Leute, die hassen den ja so. Der wird auf jeden Fall ne viel Scheiße irgendwie fressen müssen. Aber im selben Moment denke ich mir so, ja, aber das weiß der doch und das ist dem doch völlig Schnuppe. Der kriegt da sein ganzes Geld und er wird doch vorher nicht wenig verdient haben. Und in dem Sinne ist es eigentlich, glaube ich, dem ziemlich wurscht, was danach kommt.
Ja, wie gesagt, dieses Finanzielle, das kann man nicht abstreiten, dass es einfach schwierig ist, jemanden zu bezahlen, den man eigentlich für, ja, nicht, also,
ja,
den man
der halt
einfach,
auch seinen Job nicht gut gemacht hat.
Genau. Aber ich finde, alles andere, da haben die dafür gesorgt, dass das sowohl in der Ausstrahlung dann auch so rüberkommt, dass man ihm das nicht abnimmt oder dass es schon mehr braucht als einfach nur eine Entschuldigung oder irgendwie sowas für sein ganzes Verhalten. Man muss jetzt vielleicht auch mal sagen, das waren nicht nur diese ganzen Corona-Skandale, sondern auch private Sachen. Er ist seiner Frau fremdgegangen und sowas. Das war ein Riesenskandal. Also der ist komplett ruiniert, sowohl privat als auch beruflich in der Öffentlichkeit in Großbritannien. Und da braucht es natürlich mehr als so einen Auftritt, wo er dann so eine lustige Rolle ein paar Tage spielt. Und das haben sie für mich eben gut gemacht, weil man da die Journalistin hatte, die das eben ganz klar benannt hat. Und so wie ich das eben auch in diesen Streitgesprächen dann immer auch wahrgenommen habe, schon, dass man mit ihm da auf jeden Fall nicht sympathisieren konnte. Also man hat da ganz klar immer die Gegenseite schon auch dann in den O-Tönen auch nochmal sagen lassen, ja, in dem Moment habe ich Zweifel an ihm gehabt, ob er das so ernst meint und so weiter. Also man hat das für mich schon immer ganz gut eingeordnet. Aber ja, das ist ja eben immer so ein Konflikt, den wir jetzt hier auch schon ein paar Male hatten. Inwiefern taugt es sozusagen was im Format, wenn man eine Person dann so und so framed oder so und so zeichnet. Inwieweit bleibt das dann beim Zuschauer, der Zuschauerin hängen? Das ist die Frage. Ich traue dem Zuschauer, der Zuschauerin da immer ein bisschen mehr zu, glaube ich. Aber gut, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Naja, jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten, aber es ist sehr interessant, was da gerade in Großbritannien passiert. Deswegen gut, dass wir es mal angesprochen haben. Matt Hancock als Ex-Gesundheitsminister im Dschungelcamp, das ist schon unvorstellbar. Also es ist wirklich unvorstellbar, meiner Meinung nach, hier in Deutschland. Eine ähnliche Position.
Jens Spahn
oder irgendwie Karl Lauterbach, gut, bei ihm vermutlich noch am wahrscheinlichsten, wobei er schon mal wortwörtlich irgendwie nach einer Dschungelcamp-Aussage ja bei legendär bei Stern TV saß, neben Olivia Jones und er dann von Steffen Halaschka gefragt wurde, würden Sie auch mal reingehen? Und dann hat er gesagt, eher sterbe ich.
Also Karl Lauterbach als Maulwurf nächstes Jahr?
Ja, nicht? Oder als Maul. Bei The Mall. Naja, wir waren gerade bei den Weihnachtsshows von RTL. Es gibt neben Take Me Out, der Weihnachtsshow, auch noch Der Preis ist heiß, das Weihnachtsspecial am 7.
Geil.
Dezember. Das kann man sich schon eher vorstellen, weil es natürlich auch bei Weihnachten um ein sehr kommerzielles Fest geht und um Geschenke. Ja. Und da, glaube ich, sind einige Firmen dann durchaus interessiert daran, da ihre Produkte reinzubringen in diese Sendung. Kann ich mir gut vorstellen. Und für mich das große Mysterium am 23. Dezember, also ja, könnte mich nicht weniger interessieren, aber Let's Dance, die große Weihnachtsshow am 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, gibt's da weihnachtliche Tänze zu Weihnachtsmusik vermutlich, nehme ich jetzt mal an, mit irgendwie, ja, mit einem angeklebten Bart oder was weiß ich, aber das ist das. Machen wir Livestream dazu oder können wir es sein lassen?
Du bist immer richtig gemein zu Let's Dance.
Ja, ich finde es auch ein bisschen lustig, so gemein zu Let's Dance zu sein, weil es halt so eine Familienshow ist und ich also eigentlich gar nicht so starke Gefühle dazu habe. Aber für mich ist es einfach unerklärlich, warum das so unfassbar erfolgreich ist und warum das immer so ewig, also die Staffel dauert immer auch ewig lang, dann dauern die Sendungen ewig lang und bei Masked Singer sagen die Leute dann immer, ey, warum ist das so lang und warum gibt es da so viele Werbungen und Let's Dance ist einfach nicht anders. Die haben genauso viel Werbung wie Masked Singer.
Und ja, aber da passiert viel mehr.
Ach, da passiert eben nicht mehr. Da wird eben nicht demaskiert. Da tanzen Woche für Woche dieselben Leute. Und es sieht alles gleich aus. Mal ist einer gut, mal ist einer schlecht. Dann gibt es immer diese super guten Profitänzer. Sogar Promis, die eben ProfitänzerInnen sind. Da kann ich mir auch irgendwie Olympia anschauen, wenn die da tanzen. Da muss ich mir nicht das anschauen. Es ist einfach für mich rätselhaft, warum das so erfolgreich ist. Aber das, ich habe gar nicht so starke Abneigungsgefühle, wie das jetzt klingt.
Hört man.
Ja, dann zwischen den Jahren am 26. Dezember gibt es Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Zocker-Special. Also zwei Specials in einem sogar.
I like.
Und am 26. Dezember auch am Vorabend läuft Die Welpen feiern Weihnachten mit Martin Rütter. Also die Welpenshow von Martin Rütter.
Welpen raus.
Welpen raus oder Martin Rütter raus, ist die Frage.
Erst Martin Rütter und die Welpen können auch kurz bleiben und dann dürfen sie auch gehen. Diese Hunde, ich mag Hunde auch, aber ich muss mir da nicht irgendwie 2 Stunden Sendung angucken, wo Martin Rütter dann irgendwie sagt, ja, wenn der Hund irgendwo dran knabbert, dann müssen sie ihm einen Ersatz geben und hier irgendwie so einen Knochen und so eine Tube Leberwurst, die ist auch immer gut. Ja, ja. So, fertig. Ja. Ich habe auch mein Hundetrainer-Diplom.
Hast du wirklich? Nee. Nein. Kam gerade so professionell rüber. Hast du da irgendwie eine Ausbildung gemacht oder so? Naja, also die Welpen feiern an Weihnachten. Für mich ist die Frage, das wird ja wohl kaum, wenn es am 26. Dezember läuft, an Weihnachten gedreht worden sein. Also feiern die schon Weihnachten irgendwie im August, wo das dann irgendwie gedreht wurde und dann
also, 40 Grad.
Ja genau, das ist für mich die Frage. Also wie wird das vorgedreht und also inwiefern feiern Welpen überhaupt Weihnachten, ist für mich auch eine durchaus eine Frage, die man stellen kann.
Ja, vielleicht muss ich mir das doch angucken, weil wenn du die Frage so stellst, das klingt irgendwie aufschlussreich.
Wir wollten noch über eine Serie sprechen.
Yes.
Ganz kurz, White Lotus, ne? Bei HBO in den USA, hier in Deutschland bei Wow. Mittlerweile sind 3 Folgen veröffentlicht. Immer montags kommt da die neue Folge raus. Ich nehme das gerade so wahr, dass du der größte deutschsprachige Fan bist dieser zweiten Staffel.
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ich liebe die zweite Staffel auf jeden Fall. Es sind zwar erst die 3 Folgen draußen, aber ich bin so drin und ich finde es, glaube ich, auch besser als die erste Staffel tatsächlich.
Also man muss ganz kurz sagen, The White Lotus war, ich glaube, vor 2 Jahren, ne? 2021 war das, oder? Weil die haben ja 2020. Stimmt, ja, ja. Die haben früh 2020 das, gedreht und haben dann mitten in der Pandemie diese erste Staffel veröffentlicht, hat auch alle Preise als Miniseries gewonnen, was ein bisschen ein Skandal ist, weil es ist ja jetzt offiziell keine Miniseries mehr. Es geht um ein Hotel, das heißt The White Lotus und in der ersten Staffel hat es auf Hawaii gespielt, also da ging es um ein Hotel auf Hawaii, was sich eben, also es ist ein Franchise, Resort? Dieses Hotel quasi. Jetzt geht es eben in der zweiten Staffel nicht um das hawaiianische Resort, sondern um das in Sizilien. Und jetzt gibt es quasi einen komplett neuen Cast mit der Ausnahme von Jennifer Coolidge und ihrem Mann, die auch hier dabei sind jetzt in dieser zweiten Staffel und jetzt quasi nicht Urlaub in Hawaii machen oder auf Hawaii, sondern in Sizilien oder auf Sizilien, ist ja auch eine Insel. Und jetzt hat man eben, wie gesagt, einen komplett neuen Cast, unter anderem mit Aubrey Plaza, Michael Imperioli und so weiter und so fort. Wieder mal relativ hochkarätig und es geht ja wieder mal um einen, also vordergründig geht es jetzt erstmal nicht um diesen Mord, aber es gibt dann in der ersten Szene, wie schon in Staffel 1, den Moment, dass eine Leiche da in diesem Hotel gefunden wird und dann springt sozusagen in die Vergangenheit und man sieht jetzt, wie das Ganze anscheinend zustande gekommen ist, aber wie in Staffel 1 gerät das irgendwie so in den Hintergrund und ja, es wird einen dann irgendwann wieder einholen und irgendwann wird man sich daran erinnern, oh, da gibt es ja noch einen Mord, stimmt. Und ja, wer könnte den jetzt irgendwie, oder ist doch nicht mal gesagt, dass es ein Mord ist, aber wie könnte jetzt dieser tote Körper da irgendwie zustande gekommen sein? Und ansonsten geht es um weiße Menschen, die Urlaub machen. Und das ist auch in Staffel 2 so. Wobei es so ein bisschen um andere Themen geht. Ich würde sagen, in dieser zweiten Staffel geht es vor allem so um Liebe, Eifersucht und ja, auch Sex sehr viel, ne?
Ja,
tatsächlich.
Ja. Wie findest du es denn?
Also ich bin zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unschlüssig, also weil es einfach noch zu früh ist, aber ich bin ein bisschen raus bei der Jennifer Coolidge-Geschichte, ehrlich gesagt, und mich nervt es auch so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl, das kultet man ein bisschen zu sehr ab, so ihr Schauspiel und so. Und also ich finde es einfach nicht so interessant, so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas zur Sache tut. Man hat so ein bisschen so ein Mystery-Element mit ihrem Mann drin, der so ein bisschen shady ist. Aber auch das fand ich jetzt, also diesen Twist, dass er was im Schilde führt, wie sie das sozusagen rausfindet, das fand ich irgendwie relativ schlecht oder plump geschrieben, so dass sie einfach zuhört, wie er irgendwas am Telefon sagt. So.
Ja, aber ich glaube, dass das auch absichtlich war, oder?
Dass es so plump ist, meinst du?
Ja, ja.
Ja, vielleicht, aber dann hat es mir nicht gefallen, auf jeden Fall. Also,
okay.
Also ich bin da so ein bisschen raus. Ich habe sehr viel Freude an der Geschichte der zwei Paare, also Aubrey Plaza und Will Sharp sind ja das Ehepaar, was hier mit ihrem befreundeten Ehepaar, auch so Neureiche, ne? Das wird gespielt von Theo James und Megan Fahey. Die Cameron und Daphne spielen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Chemie zwischen diesem Paar, weil ja der Mann von Aubrey Plaza quasi in der Serie so ein weicher Typ ist, sage ich jetzt mal, und ständig von diesem Draufgänger-Typen so geinfluenced wird, irgendwas Dummes zu tun. Und dann auch sehr interessant, wie ja diese Daphne, also von Megan Fahey gespielte Person, wie die so mit dieser Beziehung zurechtkommen. Man merkt so, da ist einiges auch im Argen so. Und die sagen sich auch nicht alles. Mal wieder ist so Kommunikation auch ein Thema, dass die nicht stattfindet. Und da wirkt dann das Paar, das andere Paar, also Aubrey Plaza und Will Sharp, so total gesund dagegen, obwohl die ja auch ihre Probleme haben. Und deswegen ist es so eine sehr schöne Mischung, finde ich, bei dieser Storyline.
Ja, die liebe ich auch. Aber ich muss auch sagen, allgemein von diesen, also von den ganzen Charakteren ist, glaube ich, Harper, also Aubrey Plaza, ist, glaube ich, die einzige Person, der ich vertraue. So alle anderen, da denke ich mir irgendwie so, nee, oder es ging, oder man dachte so am Anfang, dass jemand eigentlich ganz sweet wäre und dann sagt er aber so Sachen und dann plötzlich denkt man so, hä, Moment, das ist, nee, irgendwie ist das, geht das jetzt langsam in so eine komische Richtung.
Was ist mit Portia, Hayley Lou Richardson, die ja so ein bisschen das Love Interest spielt von dem Jungen der anderen Familie, also da sind so drei Männer, drei Generationen auch, ne, der Opa, der Vater und der Sohn sozusagen oder der Enkel, die machen hier zusammen Männerurlaub, der aber eigentlich auch nicht als Männerurlaub geplant war, sondern da sollte eigentlich noch die Ehefrau von Dominic, also von Michael Imperioli, mitkommen, aber hat dann kurz vor dem Urlaub anscheinend die Biege gemacht und hat ja die Beziehung beendet, weil Michael Imperiolis Charakter eben so super sexsüchtig ist und ständig fremd geht und jetzt sozusagen das eigentlich beweisen soll, beziehungsweise wenn er sich ändern will und wenn er seine Ex-Frau zurückerobern will, dann sollte er jetzt in diesem Urlaub nicht so wahnsinnig einen drauf machen, wie er es tut. Und das ist hier so ein bisschen der Konflikt. Und es gibt eben diesen Enkel, ne, von Adam DeMarco gespielt, der eben ein Love Interest hat namens Portia. Und da glaube ich auch jetzt nicht, dass sie irgendwas Böses im Schilde führt.
Nee, Portia nicht unbedingt, aber die sagt teilweise auch, also die ist ja so ein bisschen so der Gen Z-Charakter in der ganzen Sache, die aber, ja, die sagt halt auch ab und zu, oh, sie weiß nicht, irgendwie, sie interessiert nicht so wirklich, sie findet nichts mehr spannend, sie würde am liebsten ihr Handy wegwerfen, das ist einfach, sie ist irgendwie übersättigt, so in die Richtung, aber gleichzeitig, ich meine, die jammert auch ganz schön viel rum, so. Die ist da als Assistentin von Tanya, also Jennifer Coolidge, und die einzige Bedingung ist irgendwie, ja, halte ich irgendwie ein bisschen von mir fern, so. Und da denke ich mir so, du kannst doch trotzdem da irgendwie einen geilen Urlaub haben, warum bist du die ganze Zeit traurig? Und die einzige Erklärung für mich ist, Depression. Oder ja, irgendwie, dass es in so eine Richtung geht, weil ja, wenn man irgendwie auch keine großen Gefühle mehr für irgendwas hat und alles immer so, ja, so, weiß ich nicht, berührt mich nicht so richtig, das ist, irgendwie wird das langsam ein bisschen auffällig, finde ich.
Ja, aber das ist doch dann jetzt nicht notwendigerweise was, was irgendwie dafür sorgen würde, dass man ihr nicht glaubt, oder? Also
Nein, das meine ich nicht. Also,
dass sie einfach noch mehr verbirgt als jetzt.
Genau, ich glaube, dass, ja, weiß ich nicht, dass das am Anfang irgendwie so eine ganz süße, hoffnungsvolle Geschichte war. Aber jetzt mit der dritten Folge wurde es schon teilweise etwas unangenehm, auch mit Albi zusammen, diesem Typen.
Ich finde es ein bisschen schade, dass die Hotelmanagerin bisher noch nicht diese Rolle hat wie in Staffel 1 der Hotelmanager, ne? Oder dass generell dieses Hotelleben, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht sozusagen rauslassen, weil sie denken, sie haben das in Staffel 1 schon ausgeschöpft, alles, was man zum Hotelleben so sagen kann und so, also auch von den Angestellten da, aber dass das so ein bisschen rausfällt, das finde ich ein bisschen schade.
Also ich weiß nicht, ich glaube, es hätte einfach... Dann hätten wir ja noch eine Storyline mehr. So, wir haben ja schon die.
Wie gesagt, ich hätte einen Favoriten, der rausfliegen könnte. Also Jennifer Coolidge, da hätte ich, ja, hätte ich jetzt keine Probleme damit, wenn die jetzt nicht in diesem Hotel eingecheckt hätte.
Nee, ach, die ist aber auch witzig, weiß nicht.
Ja.
Aber dafür haben wir ja dann die Mädels von draußen.
Genau, da bin ich sehr froh, dass die beiden dabei sind. Lucia und
Mia.
Mia, genau. Die Staffel ist eh sehr italienisch, auch von der ganzen Bildsprache und so. Und dass man auch einfach Locals dabei hat, das ist ja gut. Die beiden sind Prostituierte und ja, sind für mehrere Männer in diesem Haus auf jeden Fall potenzielle Love Interests, die aber ganz klar, also die beiden haben auch ganz klar eine eigene, sie sind jetzt nicht nur Prostituierte sozusagen und sind nicht nur Sexobjekte, sondern haben ganz klar, es ist sogar deren Hauptaufgabe, dass sie eine eigene Meinung haben und vor allem einen eigenen Willen und ein eigenes Ziel. Also die spielen ja so ein bisschen mit den Männern, beziehungsweise bei Mia ist es auch noch ganz interessant, weil sie eigentlich gar nicht so sehr das machen will, aber da so mitgezogen wird und so. Also das finde ich auch noch ganz gut alles. Ich finde sowieso immer Serien, die in Italien spielen, sehr gut. Also es gibt die legendäre zweite Staffel von Master of None zum Beispiel bei Netflix. Und natürlich, das ist jetzt ein bisschen auch mein Ziel, dass ich dich da in diese Richtung auch noch hinlenke, wenn dir das jetzt
ich
gefällt.
Ich weiß schon, was kommt.
Was denn? Was?
Nee, sag.
Nee, sag du. Ich will wissen. Nee. Ich denke an Young Pope und New Pope.
Ja,
weil,
genau.
Also wenn dir das gefällt, dann gefällt dir das nämlich auch, weil das ist zu, also wirklich auch so von der Bildsprache und so von den Bildern und von der Musik vor allem und so, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich so. Deswegen würde ich dir das empfehlen. Also wenn du mehr von dieser Atmosphäre haben willst, dann Young Pope, New Pope. Ja, mach das mal, schau das mal.
Okay, mache ich.
Mir hat jetzt, ich glaube, ich hoffe, es ist Antonia. Ich glaube, Antonia heißt sie. Weil ich habe letztens schon den Namen von Sophie und Sophia durcheinander gebracht. Also sie heißt Sophia, die uns zu Forsthaus Rampensau gebracht hat. Sophia. Mhm. Und jetzt hat mir, ich glaube, Antonia. Ich könnte nachschauen. Ich kann aber gerade nicht. Also Antonia hat mir gesagt, dass sie jetzt endlich mal, nachdem ich das ja schon seit Jahren anpreise, The Leftovers schaut gerade, die ersten zwei Staffeln, und mega begeistert ist. Ich sage nur, meine Tipps sind meistens auch aus einem Grund. Deswegen, würde ich dir das empfehlen, ist was jetzt vielleicht für den Dezember, wo man sich das mal zu Gemüte führen kann. Oder sogar noch im November. Geht auch. So, The White Lotus haben wir damit abgefrühstückt. Wir kommen dann wahrscheinlich nochmal zurück, wenn die Staffel auch weiter ist und wenn wir vielleicht auch eine Antwort haben auf alles, was da zu dem Mystery-Plot passiert. Jetzt gibt es erstmal ein Mystery bei Fernsehen für alle. Wir spielen nämlich ein Spiel und das heißt Hilfe, wo bin ich? Hilfe, wo bin ich? Da geht es um Zitate, die ich früher immer vorgelesen habe und du musst dann die zuordnen. Jetzt ist es so, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich lese die Zitate nicht mehr vor, weil es einfach unfair ist. Es ist unfair, wenn die aus meinem Mund kommen, die müssen aus einer unparteiischen Richtung kommen und zwar kommen sie jetzt von der Google-Stimme beziehungsweise von der Übersetzungsstimme von Apple. Daher kommen die jetzt und ich habe dir die alle zur Verfügung gestellt. Du kannst sie jetzt nacheinander abspielen und du bekommst dann immer von mir noch drei Auswahlmöglichkeiten, wo diese Zitate gefallen sind. Das Spiel ist ja bekannt. Deswegen können wir loslegen mit Zitat Nummer 1.
Erste Person, meine Mutter ist halt eine kleine Dieter Bohl und Mario Basler so, dieses eher und so. Mein Vater ist mehr so der Liebe. Ich habe etwas von beiden. Das Feurige von meiner Mutter auf jeden Fall. das herzliche und liebe Meer von meinem Vater. Zweite Person, deine Mutter ist auch voll die Liebe. Erste Person, ja, die auch. Aber von ihr habe ich diese Disziplin, hart zu bleiben und nicht immer gleich aufzugeben. Natürlich, ja, du weißt ja selbst, Baby.
Also, es ist schon ganz schön verwirrend am Anfang, wenn man von deiner Stimme zu so einer Computerstimme übergeht und dann plötzlich so Mario Basler zwischendrin auftaucht. Ich weiß gar nicht, wie ich das zuordnen soll.
Ja, genau. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut. Es geht um folgende Auswahlmöglichkeiten. Du kannst hier aus diesen drei auswählen. Also, ist es entweder gefallen bei A, The Real Life, Hashtag No Filter. Oder B, bei Kathi Hummels, Alles auf Anfang. Oder C, Lenzen übernimmt.
Ja, dann ist es wahrscheinlich A.
The Real Life, Hashtag No Filter.
Ja, weil vielleicht sitzt da irgendwie gerade Cosimo mit jemandem oder eins von diesen Trash-Gesichtern und die unterhalten sich irgendwie über die Familie. Und Cosimo nennt doch Natalie auch immer Baby, oder? Kann das sein?
Das ist tatsächlich, also da muss ich ganz kurz mal aufstehen und also du hast sogar Cosimo richtig erraten, auch Natalie ist mit Baby gemeint, es stimmt alles.
Ha!
Yay. Wahnsinn, also das, ja, anscheinend ist die Google-Stimme doch nicht so schlecht. Also hast du gut zugeordnet.
Ja, und auch Mario Basler macht ja auch Sinn, wegen Sommerhaus.
Ja, genau, anscheinend ist das bei ihm noch drin und er hat hier seine Mutter mit Mario Basler verglichen übrigens, aber das nur am Rande. Naja, dann Zitat Nummer 2.
Das sind totale Terrorkinder. Ja, wenn die mal Ferien haben, und das haben sie ja ganz oft, die Kinder, oder am Wochenende, das ist ja nicht nur wie eine Horde Elefanten, sondern wie eine Horde Nilpferde und Elefanten. Da wirst du ja verrückt. Die machen einen Lärm da oben, das ist nicht mehr zum Aushalten. Und außerdem haben sie im Keller nichts zu suchen.
Wo kam plötzlich der Keller her?
Okay, es geht um folgende Auswahlmöglichkeiten wieder. Also A, Domian, B, Barbara Salisch, das Strafgericht, oder C, die Wollnys, eine schrecklich große Familie.
Ja, ich habe auf die Wollnys gehofft tatsächlich. Also das war irgendwie so mein erster Gedanke, dass dieses Zitat von Silvia Wollny ist, weil die hat doch öfter irgendwie ja so schöne Vergleiche. Und es würde auch irgendwie Sinn machen, weil die ruft ja auch die Kinder immer von oben runter, wenn die dann da oben so laut sind, wie eine Herde Elefanten und Nashörner.
Sind die noch so laut in dem Alter? Die sind doch alle gar nicht mehr so jung,
oder? Ja, das frage ich mich gerade auch, weil die sind ja alle älter geworden und da kam ja auch keins mehr nach, oder? Meiner Meinung nach. Ich sage, das waren die Wollnys.
Okay, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, ist die Antwort und es ist... Leider falsch. Es ist ein Zitat, das gefallen ist bei Barbara Salisch, das Strafgericht.
Ah, super.
Wo zum einen, oh Mann. Ich musste ja dann immer diese Folgen so ein bisschen gucken, um dann auf so ein Zitat dann zu warten. Und das ist ein Fall gewesen, wo ein Kinderhasser irgendwie einen Jungen angefahren hat mit Absicht, weil der so laut war und weil der immer im Hof Fußball gespielt hat. Und da gab es sehr viele, was sie auch mittlerweile haben, dass sie immer sagen können, es gibt Videomaterial davon, dann spielen sie immer so ein Handyvideo ein und solche Sachen. Und da gab es dann eben sehr viele Handyvideos, wie der Junge dotzt mit dem Ball gegen die Garage und dann kommt der Typ raus und ist so mega aggressiv. Und dann hat so ein Zeuge irgendwann belegt, dass der Typ tatsächlich wirklich ein Kinderhasser ist. Das wurde dann wirklich so auch mal dezidiert aufgezeigt. Aber ja, also Barbara Salisch habe ich mir mal gegeben. Dann Zitat 3.
Mit ihm einkaufen ist Katastrophe. Ich hätte alleine kommen müssen ohne ihn. Peng, 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 peng. Und ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh Gott.
Hä? Was ist das denn?
Also, die Auswahlmöglichkeiten für diesen rätselhaften Ton sind A. Forsthaus Rampensau, B. Shopping Queen oder C. Narumol und Josef, unsere Geschichte geht weiter.
Hä, warum klingt das alles irgendwie glaubwürdig? Scheiße. Okay, warte, die Person hat gesagt, alleine einkaufen ist Katastrophe. Peng, 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 peng. Ich verstehe da gerade, versuche gerade irgendwie.
Also ich glaube, es ist andersrum. Alleine einkaufen ist gut, mit dieser Person einkaufen ist Katastrophe.
Ach so. Ja, aber bei Forsthaus Rampensau, wie sollen die da irgendwie aufs... Und das habe ich auch geguckt, also... Das hätte ich mir, glaube ich, gemerkt. Oh Gott, am Ende ist es das. Naja. Narumol, sagt die irgendwie Peng, Peng, Peng? Vielleicht ist es auch, hast du einfach random in so eine Shopping Queen Folge reingeguckt und ausgerechnet diesen Satz erwischt? Das kommt ja jeden Tag. Das ist also irgendwie krass.
Ich wende sehr viel Zeit auf für dieses Spiel. Viel zu viel Zeit, muss man sagen. Und schaue in sehr viele Formate rein, was nicht gut ist für meinen, also.
Ich weiß ja. Es nicht. Irgendwie, warum sollte man, wenn man eine Shoppingbegleitung hat, dann sagen, dass es eine Katastrophe ist, zusammen einzukaufen? Das ist ja auch, also wie blöd. Da kannst du dir ja denjenigen aussuchen. Ah, dann gehe ich auf Narumol und Dings, Josef.
Ja, das ist leider. Leider richtig, tatsächlich.
Oh, Gott sei Dank. Okay.
Ja, also es ist so, dass Narumol und Josef verschiedene Sachen für die Hochzeit kaufen, unter anderem ein Hochzeitskleid. Und man muss dazu sagen, Peng heißt auf Thailändisch teuer. Und Narumol hat sozusagen jetzt einen Ärger auf Josef, weil Josef die ganze Zeit sagt, das ist zu teuer, das ist zu teuer, das ist zu teuer. Peng, 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 peng. Und man hätte es auch erraten können anhand von Katastrophe, was ich für dich zur Hilfe in diesem Audio jetzt so, Kataofe, ne, habe ich extra so die Stimme sagen lassen.
Ich dachte, das wäre die Stimme gewesen, die das irgendwie verkackt hat.
Nee, ich habe es extra mit Bindestrich geschrieben, Kataofe, damit man das vielleicht noch erraten kann. Aber ja, Narumol und Josef, du hast es auch so hinbekommen. 2 von 3 möglichen Punkten, damit sehr gute Ausbeute, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch.
Mhm, danke.
Ja, jetzt kann man dich natürlich wie immer beglückwünschen bei Twitter unter
@NatalieK.
@Fernsehen auf Arbeit Twitter oder mir folgen. Wir werden beide twittern zu Promi Big Brother und vor allem bei Instagram wird es auch Content geben zu Promi Big Brother. Täglich aktuell. Wir freuen uns, wie ihr hoffentlich gehört habt, sehr auf die Staffel und wollen das eben vielleicht sogar in einer extra Episode, vielleicht, Betonung auf vielleicht, wirklich, vielleicht, also mit euch dann nochmal dezidiert besprechen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche dann auch über Promi Big Brother sprechen. Jetzt sage ich aber erstmal danke fürs Dabeisein.
Danke, sehr gerne.
Wetten, das läuft auch morgen für euch. Deswegen werden wir dann natürlich auch in der nächsten Woche drüber sprechen. Und Seven vs. Wild habe ich auch noch vor, das hier mit irgendjemandem, der sich bereit erklärt, zu besprechen. Also ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir kaufen uns jetzt erstmal ein Hochzeitskleid in Thailand. Peng, peng.
Peng, peng.